Foreign Times. Außenpolitik ganz nah. Wir entdecken die Welt. Analysen, Meinungen und Geschichten zu den Hintergründen internationaler Politik. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de.
Heute ist Sonntag, der 16. Februar 2025. Willkommen zu dem neuen Format der Foreign Times. Brief aus und in diesem Fall Brief aus Syrien. Heute haben wir zu Gast Kolleni Atta. Ich grüße dich, Kolleni.
Hallo Marco.
Kolleni, wer bist du und was machst du?
Ich bin ZDF-Korrespondentin, leite ein Studio in Kairo, das sich mit vielen schönen und nicht so schönen arabischen Ländern beschäftigt. Ein sehr großes Berichtsgebiet. Das fängt an bei Libyen, geht über Ägypten und Sudan bis zum Golf. Und ich habe mich natürlich, so wie es die Nachrichten erforderten, in den letzten Wochen sehr viel mit Syrien beschäftigt.
Und du bist auch nach Syrien gefahren, ne? Also wir werden eine Dokumentation von dir verlinken, die im ZDF erschienen ist. Und du hast dir angeguckt, wie es da jetzt vor Ort aussieht, nachdem Assad gestürzt ist, der ehemalige Herrscher.
Ganz genau, ganz genau. Wir sind ab dem 10.12. in Syrien gewesen und mit Unterbrechung bin ich insgesamt gute 4 Wochen im Land gewesen und habe ja ziemlich viele Regionen bereist.
Wie kommt man denn da rein?
Also die meisten sind natürlich über Beirut reingekommen. Es gab einige, die über die Türkei rein sind, aber die meisten, allermeisten über Beirut, weil Beirut-Damaskus ist eigentlich eine 2,5-stündige Fahrt, wenn man von den Wartezeiten an der Grenze absieht. Und die Verbindung, die Straße, das ist alles eigentlich ziemlich problemlos. Und ich bin reingefahren, ich musste mich pieksen beim Reinfahren, weil ich wirklich dachte, ist das jetzt ein Traum? Ist das echt? Ich hatte vorher schon so wirklich, ich habe mich immer wieder gefragt, ist das jetzt wirklich echt, was passiert? Also schon am Flughafen in Beirut. Wir haben einen syrischen Mitarbeiter, der gesperrt worden war von den libanesischen Grenzpolizisten. Also er durfte nicht in den Libanon einreisen. Und uns war eigentlich klar, dass Assads Geheimdienst dahinter steckte, weil der hatte einen massiven Einfluss natürlich auch auf die libanesische Grenzpolizei und die libanesischen Sicherheitskräfte.
Die mit Hisbollah dann verbunden sind?
Natürlich mit der Hisbollah verbunden, richtig. Und siehe da, plötzlich konnte er einreisen und wir konnten gemeinsam als Gruppe, als Filmteam dann Richtung Damaskus fahren. Und der zweite Moment des Erstaunens kam dann, als wir an der Grenze waren und ich diese verlassenen Grenzposten gesehen habe und diese verbrannten Grenzposten, die Panzer auf der Straße, die Militärfahrzeuge noch mit geöffneter Tür, als ob Menschen in Panik weggerannt sind und sich von dort entfernt haben. Und dann waren da ungefähr 2-3 Kämpfer vor diesen Grenzposten und die haben uns alle enthusiastisch begrüßt. Ich glaube, so eine Geste des Willkommens habe ich eigentlich noch nie im arabischen Raum erlebt, aber auch nicht in anderen Berichtsgebieten, muss ich sagen. Also, dass ich empfangen werde mit den Worten, ihr seid Journalisten, ihr seid die Guten, Syrien ist frei, ihr könnt jetzt hier machen, was ihr wollt. Das war schon ziemlich erstaunlich für mich und ich musste mir wirklich mehrmals die Augen reiben, dass das tatsächlich so passiert. Kam dann an mehreren großen Plakaten vorbei, die Putin und Assad zeigten und die teilweise zerstört worden waren. Und die Einfahrt Richtung Damaskus war herrlich unproblematisch, überhaupt keine Kontrollen. Und das Erste, was ich gemacht habe, das Erste, was wir gemacht haben, ist einen SIM-Karten-Shop zu besuchen, einen Telekom-Shop zu besuchen und uns mit SIM-Karten einzudecken. Und das war der erste Tag, als die Geschäfte wieder geöffnet hatten, 2-3 Tage nach der Machtübernahme, nach dem Fall des Regimes. Und da fand ich schon die Szenerie sehr beeindruckend. Also auf der einen Seite Mitarbeiterinnen in diesem Shop, die alle kurze Röcke und Blazer getragen haben. Und auf der anderen Seite hat man unter anderem Kämpfer gesehen, die alle lange Bärte hatten und mit ihren Waffen im Raum einfach ganz normal wie andere Leute auch darauf warteten, dran zu kommen. Und da dachte ich mir, oh, okay, das kann spannend werden.
Wie fanden die so, die Damen mit den kurzen Röcken?
Sie haben nichts gesagt. Sie haben nichts gesagt. Die haben ein bisschen nervös geguckt. Aber im Großen und Ganzen war das eine sehr gelöste und sehr freudige Stimmung. Ich habe wirklich das Lächeln auf jedem Gesicht gesehen.
Wobei vielleicht dann eher die Frage ist, wie lange das anhält. Ne?
Ganz genau.
Weil der erste Schub der Freude muss ja nicht ewig währen. Genau. Aber vielleicht, bevor wir dazu kommen, lass uns mal ganz kurz drüber sprechen, was das für ein Regime war, was dort in Syrien gewalkt und gewirkt hat. Bashar al-Assad. Vorher ja auch sein Vater, ne, muss man ja dazu sagen. Ich glaube, über 50 Jahre haben die das Land unter Kontrolle gehabt insgesamt, diese Familie. Also alles, was ich darüber gelesen habe, hat mit übelster Folter, Unterdrückung und sonstigen in diese Richtung zu tun gehabt. Das kann man sich dann immer aus Deutschland immer so schwierig vorstellen, obwohl wir ja sehr viele Syrer haben. Aber was weiß man denn da vielleicht mit etwas mehr Details betrachtet, wie schlimm in Anführungszeichen es war?
Es ist ein schwieriges, ein bitteres Thema für uns Journalisten gewesen, weil eben Moskau, weil eben Teheran, die beiden Schutzmächte von Bashar al-Assad, sehr aktiv versucht haben, unsere Wahrnehmung des Konflikts zu beeinflussen. Und weil auf der anderen Seite die Syrer im Ausland, die Syrerinnen und Syrer im Ausland, wegen Angst vor Repressalien natürlich oft nicht wirklich berichten konnten über die Zustände im Land. Syrien war eine einzige massive Informationsoperation. In Wahrheit war dieses Regime ein nihilistisches Regime. Es hat, also eigentlich fasst das Schlagwort Assad or burn the country sehr gut zusammen, was in den vergangenen 14 Jahren in Syrien passiert ist. Also ein Regime, das unter allen Umständen wirklich sein Überleben sichern wollte und das nicht davor zurückschreckte. Experten zählen über 300 Chemiewaffenangriffe, über 80.000 Fassbombenangriffe und etliche Belagerungen. Das waren Belagerungen, wo es wirklich darum ging, die Bevölkerung auszuhungern. Also ein Regime, das wirklich mit jedem Mittel, das ihm zu Pass kam, sein Überleben sichern wollte. Eine Armee oder ein Sicherheitsapparat, der eigentlich seit 2015 mehr und mehr fragmentierte. 2015 stand das Regime ja eigentlich schon fast vor dem Fall, als dann Irans Kommandeur der Revolutionsgarden, Rassem Soleimani, auf die Russen eingewirkt hat, auf Moskau eingewirkt hat, Bashar al-Assad zu Hilfe zu kommen. Was ja dann auch im September 2015 passiert ist. Ein Polizeistaat, ein Spitzelstaat, der mehrere unterschiedliche Sicherheitsdienste hatte, die alle gegeneinander spionierten und einander ausspionierten. Ein Staat, der wirklich darauf ausgelegt war, dass es wie auch immer das Überleben von Assad sichert. Es ist, also ich glaube, in den ersten Tagen, wir haben nur die Verbrechen der letzten Jahre aufgearbeitet. In den ersten 2-3 Wochen. Das heißt, wir haben Massengräber besucht. Vermutliche Massengräber, denn es ist so, dass über 112.000 Syrerinnen und Syrer weiterhin vermisst werden. Kurz nach dem Fall des Regimes hatten viele ja vermutet, dass die noch in den Gefängnissen sind und alle hatten sich aufgemacht, eine große Bewegung im Land, um die Gefängnisse des Systems zu besuchen. Wir kennen immer nur dieses eine Gefängnis, das wie eine militärische Festung hoch über einem Berg thronte, Sednaya. Aber neben Sednaya gab es noch zahlreiche andere Gefängnisse. Ich habe selbst 3 Gefängnisse besucht. 2 in den Sicherheitsdiensten und eben auch Sednaya. Nach und nach ist dann eben rausgekommen, okay, diese über 100.000 Menschen werden wahrscheinlich tot sein. Denn von allen Menschen, die vor 2015 verhaftet worden sind, gewaltsam verschwunden sind, fehlt einfach jede Spur. Also es gibt keine Dokumente, es gibt keine Aufklärung, es gibt nichts. Das heißt, das Regime, ja, hat mit äußerster Brutalität, mit systematischer Folter, mit grausamen Belagerungstaktiken. Die UN hat damals bei der Belagerung von Aleppo wirklich sprichwörtlich von einem Meltdown of Humanity gesprochen, also Kernschmelze der Menschheit, um die Methoden dort zu beschreiben, die Irans Milizen, aber auch Assads Streitkräfte angewendet haben. Mit äußerster Brutalität hat er versucht, seine Macht zu erhalten.
Es gab ja sogar Gefängnisse unterm Staats-TV, unter dem quasi Haus und dann im Keller gleich noch ein Gefängnis dazu, falls dann einer was falsch gesagt hat.
Genau. Ich glaube, das waren 12, 13 Journalisten, ja, die dann befreit wurden, ja.
Also ich glaube, das stellt ganz gut dar, wie umfassend das war, ne? Also das eine ist ja die Überwachung, aber dass man dann an jeder Ecke noch irgendwie einen Folterkeller hat, das wahrscheinlich mehr Folterkeller als Moscheen. Also das ist schon heftig.
Ich glaube, mir war vor dem Besuch auch nicht ganz klar, wie ausgeklügelt dieses Spitzelsystem war. Ich habe ein Opfer, einen ehemaligen Häftling, der 2011, 2012 auf die Straßen gegangen war, demonstriert hatte gegen Bashar al-Assad, habe ich begleitet, wie er seine alte Zelle aufgesucht hat bei einem Zweig der Staatssicherheit in Harasta. Es gab tatsächlich noch, also viele Dokumente waren verbrannt, aber einige lagen tatsächlich noch da, also wirklich detailliert, wie Person XY versucht, die Schwächen der anderen Person auszunutzen, auch emotionale Schwächen auszunutzen, um an Informationen über sein Privatleben zu gelangen. Oder dass zum Beispiel Zigarettenschmuggler festgenommen werden und das System sich natürlich an der Beute bereichert. Also insgesamt, und das habe ich wirklich dort erst richtig erfahren, war dieses System, waren diese Streitkräfte in den letzten Jahren völlig fragmentiert. Es gab Warlords, es gab verschiedene Milizen und insgesamt war das eine große, ja, Money-Making-Operation. Also an jedem Checkpoint hat sich quasi der Offizier an den Durchfahrenden bereichert. Verwandte der Verhafteten haben verzweifelt versucht, an Informationen heranzukommen über das Verschwinden ihrer Liebsten und haben dafür wirklich ihre ganzen Ersparnisse ausgegeben an korrupte Offiziere, um ein bisschen mehr zu erfahren darüber, was ihren Verwandten zugestoßen ist. Also man hat jede Möglichkeit genutzt, um irgendwie Geld zu machen, die Kriegsbeute zu plündern. Also wir haben ganze, ich glaube, die massive Zerstörung ist dann nochmal ein dritter Punkt gewesen, der mir dann so vorher nicht klar war. Also wie zerstört die Vororte von Damaskus sind, wie zerstört wirklich weite Landstriche sind und dass ich wirklich hunderte Kilometer fahren konnte, gerade im Bereich nördlich von Aleppo, war ich zutiefst erschrocken darüber, wie zerstört das alles ist. Und zwar zerstört in dem Sinne, dass diese Assad-Schergen da reingegangen sind und dann auch wirklich die Türrahmen und alles, was noch irgendwie in diesen Häusern vorhanden war und was man zu Geld machen konnte, sämtliches Metall aus diesen Häusern herausgeholt haben, um dadurch irgendwie dann Geld zu machen. Deswegen sieht man auch in vielen Landstrichen einfach Häuser, die keine Dächer mehr haben, weil die Dächer einfach gesprengt wurden, um an dieses Metall heranzukommen. Oder eine ganze Getreidemühle, wo die Maschinen und die Gerätschaften alle mitgenommen worden sind und dann nachher verkauft worden sind. Also alles wurde geplündert und zu Geld gemacht. Das ist eine hochgradig kriminelle, hochgradig korrupte Armee gewesen. Armee in dem Sinn kann man nicht sagen, weil sie tatsächlich sehr, sehr zersplittert gewesen ist.
Und Assad hat ja auch quasi ein riesen Drogenlabor aufgebaut vor Ort. Das heißt also, im Grunde ist die normale Wirtschaft völlig verschwunden und wurde ersetzt durch Raub, Mord und Drogen.
Also es gibt tatsächlich ein paar Tycoons, die natürlich Assad nahestanden. Mit denen versucht jetzt gerade die jetzige Interimsregierung in ein Gespräch zu kommen. Aber das ist tatsächlich ja sozusagen Nötigung durch wirtschaftliche Mittel gewesen. Man hat diese Kaptagon-Fabriken aufgebaut überall im Land und zwar auf militärischem Sperrgebiet. Wir haben mehrere besucht und hat dann dadurch versucht, durch diesen Drogenschmuggel, der auch mit Hilfe der Hisbollah-Miliz, die ja Assad zur Seite stand über Jahre, hat man dann versucht, einmal sehr viel Geld zu machen, das ausschließlich den Spitzen des Regimes, also dem Assad-Clan, zugute kam und auch die Nachbarstaaten, aber auch westliche Staaten unter Druck zu setzen. Und zwar mit dem Amphetamin Kaptagon. Die Partydroge schlechthin, besonders am Golf. Und das hat tatsächlich Milliardeneinnahmen eingebracht für das Regime.
Und dann auch diesen Krieg finanziert. Ne?
Und den Krieg finanziert.
Gegen das eigene Volk.
Richtig, richtig. Also einmal, indem man quasi die Bevölkerung ausgewrungen hat und zum anderen eben durch diese Kaptagon-Fabriken. Ja.
Und dieses Regime, über das wir jetzt so ein bisschen geredet haben, ist dann zusammengeklappt im Dezember 2024. Von heute auf morgen.
Richtig, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist implodiert. Die meisten hochrangigen Beamten und Offiziere haben sich abgesetzt, entweder in Richtung Libanon oder sie sind einfach in ihre Heimatgebiete, in die Berge an der Küste gefahren oder in Richtung Irak. Wahrscheinlich ist der Bruder von Assad, Maher al-Assad, immer noch im Irak. Tausende Sicherheitskräfte haben sich in den Irak abgesetzt und es ist tatsächlich alles, was ich gesehen habe, deutete auf einen sehr plötzlichen Zusammenbruch, auf ein sehr plötzliches Abhauen hin. Anders kann ich das nicht beschreiben. Also auch die iranischen Basen, die, das waren ja in manchen Teilen, waren das richtige Tunnelsysteme. Alles dort deutet darauf hin, dass das wirklich sehr, sehr plötzlich alles zum Erliegen gekommen ist.
War das unerwartet?
Also wenn man sich die Fragmentierung der Sicherheitskräfte von Assad anschaut, dann wahrscheinlich eher nicht. Die Korruption, man sagt ja, dass sehr viele Informationen über die Hisbollah wahrscheinlich durch korrupte syrische Offiziere auch weitergewandert sind, erlangt worden sind. Deswegen kann ich sagen, also im Innern hat dieser Zerfall eigentlich schon stattgefunden gehabt. Also der psychologische Zerfall, der war eigentlich schon vollendet. Mhm. Und man hatte bis zuletzt ein System, das seit 2015 quasi durch Russland und durch Iran künstlich am Leben gehalten wurde. Umso erschreckender, dass im Westen eigentlich dieses Ausmaß des Zerfalls nicht wirklich dem Westen bewusst war und man tatsächlich in den letzten ein, zwei Jahren darauf setzte, mit Assad wieder anzubandeln und eine Art Normalisierung der Beziehungen herzustellen. Das finde ich wirklich sehr erschreckend.
Also da hat man irgendwie den Raum nicht gelesen, wie man so schön sagt. Mhm. Du selber warst aber in 2023 mal in Idlib, mhm, auch kein schöner Anlass, das war das Erdbeben aus Syrien. Ja. Und da hast du ja auch schon gesehen, dass sich zumindest die Opposition in einem gewissen Sinne gar nicht so schlecht entwickelt.
Ja, ich hab durch die sehr auf das Erdbeben fokussierte Berichterstattung jetzt nicht allgemein recherchieren können, aber ich habe sowohl die türkisch kontrollierten Gebiete besucht, als auch eben Idlib, das damals unter der Kontrolle der Gruppe Hayat Tahrir al-Sham war. Also jene Gruppierung, die dann eben auch, die jetzt auch eben in Damaskus ist, unter Kampfname Abu Muhammad al-Jolani, beziehungsweise bürgerlicher Name, den er ja jetzt benutzt, Ahmad al-Sharra. Was ist mir da aufgefallen? Es gab Momente, die mich sehr erschrocken haben. Also ich weiß, so einer der ersten Dinge, die mich erschrocken haben in Idlib war, also zum einen bei den Checkpoints, da haben mir Sicherheitskräfte gesagt, also ich bräuchte ein Kopftuch, ich müsste ein Kopftuch aufsetzen. Okay, kein Problem, ich habe meinen Schal genommen, einfach um den Kopf geworfen sozusagen. Und ich habe dann einen Kämpfer gesehen, der wirklich so aussah wie ein Bilderbuch-Islamist. Also mit einem langen Bart, mit Kampfmontur, der mit seiner vermutlich Tochter, die wirklich nicht mehr als 4, 5 Jahre hatte, durch die Straßen gezogen ist. Und diese Tochter war wirklich in Schwarz gehüllt. Also nur das süße Gesicht schaute aus diesem Schleier hervor. Und das war ein Anblick, ich erinnere mich noch, der mich sehr, sehr erschrocken hat. Diesmal hatten wir sowas auch. Wir hatten einmal Kindersoldaten gesehen, also Kinder mit Waffen auf einem Motorrad, wo ich dann dachte, wow, das kann nicht sein. Aber tatsächlich haben wir das im neuen Syrien, genau, in Idlib, genau. Wir reden ja jetzt über die Rebellenenklave. Und zum anderen habe ich aber auch gesehen, wir mussten in den Büros der humanitären Organisationen arbeiten. Das sind syrische humanitäre Organisationen gewesen, wie zum Beispiel das Mulham-Team oder die Weißhelme, um dort unsere Berichte abzusetzen. Und da ist mir aufgefallen, oh, es gibt Frauen, die mitarbeiten und die im Team sind, die neben den Männern sitzen. Das war mir so noch nicht bewusst. Und als ich dann ein, zwei Mal auch in Idlib in Restaurants gegangen bin, habe ich gesehen, nee, Frauen sind eigentlich ein integraler Bestandteil der Gesellschaft. Unser Team dort hat dann auch gesagt, Frauen besuchen bei uns die Universität, Frauen sind Ärztinnen. Es gibt sogar eine Frau, die Krankenhausdirektorin ist, die habe ich dann im neuen Syrien besucht. Aber natürlich ist das eine zutiefst patriarchalische Gesellschaft, die zum Beispiel Frauen verbietet, sich an der Universität in Idlib als Journalistinnen ausbilden zu lassen oder als Richterinnen zu arbeiten. Idlib ist insofern spannend, als viele, viele Aktivisten der Zivilgesellschaft dorthin geflohen sind. Es gibt auch Frauen-NGOs, also die sich um die Entwicklung der Frau, um Frauenrechte kümmern. Aber die sind natürlich in den vergangenen Jahren mit sehr vielen Repressalien konfrontiert gewesen, bis hin zu Brandanschlägen und Nötigung und so weiter. Aber sie haben ihre Aktivitäten weiter betrieben und sie haben mir gesagt, dass in den vergangenen Jahren ihre Möglichkeiten besser geworden sind. Also auf jeden Fall, der Druck hat sich vermindert, die Akzeptanz hat sich erhöht. Und das fand ich spannend. Und insgesamt war halt der Eindruck in Idlib, okay, das ist richtig konservativ, das ist sehr autoritär. Aber was mir immer wieder auffiel, ist gewesen die Bereitschaft zum Pragmatismus und ein insgesamt sehr, würde ich sagen, geordnetes System. Das heißt, ich habe dort gesehen, dass wirklich eine echte Regierung funktioniert, dass es nicht irgendwie in Chaos abgeglitten ist, wie zum Beispiel die Erfahrungen, die ich hatte in Südjemen, die kann ich nicht vergleichen mit dieser Ordnung, die ich eben in Idlib gesehen habe. Eine Sache ist mir aufgefallen, diese Bereitschaft zum Verhandeln, was zum Beispiel moralische Grenzen angeht. Wir waren in einem sehr konservativen Ort unterwegs, Haram an der türkischen Grenze, Haram war während des Erdbebens ja zerstört worden. Die Sicherheitskräfte haben mich darauf hingewiesen, dass die Leute sich gestört fühlen, dass ich kein Kopftuch trage. Und da habe ich gesagt, okay, ich kann natürlich ein Kopftuch tragen, aber wenn wir hier Live-Interviews machen und ich nach Deutschland geschaltet werde, dann möchte ich kein Kopftuch aufhaben. Dann haben die sofort gesagt, das ist kein Problem. Nehmen Sie das Kopftuch einfach ab, wenn Sie da draußen stehen und Ihre Interviews haben. Aber wenn Sie vom Auto zur Kameraposition laufen, da müssen Sie es dann wieder anziehen. Und ich habe gelächelt und dachte mir, ah, das ist interessant, diese Verhandlungsbereitschaft. Also diesen Pragmatismus, den hätte ich so in der Islamischen Republik Iran nicht erlebt. Das hat mich überrascht.
Und wie war es so infrastrukturell? Also waren die da, gut, ich meine, es war ein Erdbeben, da ist das vielleicht ein bisschen schwierig, aber waren die da so grundsätzlich gut aufgestellt?
Also ich habe mich gewundert, dass es so viele Neubauten gab. Ich habe auch damals schon gehört, wir haben richtige Einkaufszentren, willst du die mal besuchen? Die habe ich dann im neuen Syrien besucht. Es ist ganz, ganz witzig, weil ja Einkaufszentren genauso, wie man sie sich auch bei uns vorstellt, aber mit zwei Türen. An der einen Tür steht Eingang für Männer und an der anderen steht Eingang für Frauen. Im Innern aber vermischen sie sich natürlich und läuft ja ganz normale Musik. Wenn da nicht die regelmäßigen Stromausfälle wären oder die bettelnden Kinder, dann würde man sich wahrscheinlich auch nicht mehr in Syrien glauben. Um dieses Einkaufszentrum, habe ich erfahren, gab es auch damals beim Bau eine Diskussion in der Regierung dieser HTS-Bewegung. Die haben ja dort eine Heilsregierung, wie sie das nannten, aufgestellt. Und diese Strukturen dieser Regierung und diese Erfahrung, die sie damit machten in Idlib, diese Erfahrung haben sie auch wirklich eins zu eins auf Damaskus und auf das ganze Land übertragen. Deswegen, glaube ich, ging der Machtübergang auch recht schnell vonstatten, weil es sehr viele Muster gab, an denen man sich orientieren konnte. Auch dieses Einkaufszentrum, um das noch zu Ende zu erzählen, war eine Diskussion, wie man an diesen unterschiedlichen Türen erkennen kann, die eigentlich gar keinen Sinn machen, denn natürlich vermischen sich die Leute da drin. Aber es gab eben eine Fraktion, die sagte, das kann man so nicht machen, das entspricht nicht der Scharia. Und andere, die sagten, nein, nein, das ist jetzt das, was die Leute möchten und das ist das, was man machen kann. Und die zweite Fraktion hat sich eben durchgesetzt. Das heißt, bereits in diesen letzten 4, 5 Jahren, besonders in Idlib, gab es diese Verhandlungen, wie Grenzen sich verschieben können und wo Pragmatismus eben einziehen kann. Und das, denke ich, ist natürlich auch etwas gewesen, das man dann nachher in Damaskus hat beobachten können. Was fiel mir noch auf? Mir fiel auf, dass als ich Idlib besucht habe, jetzt im neuen Syrien, dort ich nicht gleich die syrische Revolutionsflagge gesehen habe, also diese neue Flagge, die vor den Assads benutzt wurde und dann eben verändert wurde, die grün-weiß-schwarz ist mit den drei roten Sternen, sondern ich habe eine Flagge gesehen, die das islamische Glaubensbekenntnis auf weißem Grund hatte. Wirklich ein riesiger Flaggenmast beim Eingang nach Idlib. Die grüne Flagge, also die neue Flagge, die war aufgemalt, die Revolutionsflagge, aber die wurde halt, die wehte halt nicht. Oh, interessant. Okay, das ist diese Flagge, die mit dem islamischen Glaubensbekenntnis ist eine gewesen, die man in Damaskus nach viel Kritik dann entfernt hat. Also ich erinnere mich noch, wie der neue Premierminister Mohammed al-Bashir ein Interview gegeben hat, wo er die Revolutionsflagge neben diese Flagge gestellt hatte mit dem Glaubensbekenntnis und nach Kritik hat er die dann entfernt. Also auch wieder so eine Art Verhandlungsbereitschaft und Pragmatismus. Jetzt wirst du mich wahrscheinlich fragen, was ist denn der Kern eigentlich dieser Rebellenenklave gewesen? Der Kern ist diese Gruppe, die HTS ist eigentlich die Nachfolgeorganisation gewesen von der Nusra-Front. Also Abu Muhammad al-Julani, Ahmad al-Sharra, ist ja eine sehr schillernde Figur. Er ist in den Irakkrieg gezogen, hat dort an der Seite der Hardcore-Islamisten gekämpft. Also seine Jugend stand wirklich unter dem Vorzeichen des globalen Dschihads gegen die westliche Bevormundung und Unterdrückung, gerade vor dem Hintergrund des Irakkrieges. Und das ist ganz interessant übrigens, in einem der jüngsten Interviews hat er diese Jugendzeit, die hat er so indirekt als Zeit der Unreife bezeichnet. Hat aber gleichzeitig gesagt, dass er im Gefängnis dort, er hat von 4, 5 verschiedenen Gefängnissen gesprochen, in denen er in seiner Zeit im Irak war, dass im Gefängnis dort sich seine Persönlichkeit sehr verändert hat, weil er im Gespräch mit anderen Terroristen herausgefunden hat, dass die Vision, die eigentlich Al-Qaida verfolgt, nicht die Vision ist, die er für Syrien hat und dass dieser Kampf gegen Andersgläubige und gegen andere islamische Religionsgemeinschaften, also gegen Minderheiten wie Schiiten, Alawiten, Ismailiten und so weiter, dass das eigentlich nicht richtig sein kann. Und er hat es auch als die Haftzeit, als eine Zeit des Aufwachens beschrieben. Das fand ich ganz interessant. Nichtsdestotrotz ist diese Bewegung nach wie vor als eine terroristische Gruppierung klassifiziert. Nicht nur im Westen, interessanterweise, auch in der Türkei. Zugleich hat es aber sehr viele Hinweise und Belege auch dafür gegeben, dass es eine Art von, ja, ich kann sagen, Zusammenarbeit oder zumindest Hilfe gegeben hat, was zum Beispiel die Lokalisierung von IS-Terroristen oder Al-Qaida-Terroristen in Syrien angeht. Also man sagt, und das ist der Vorwurf, den der IS und Al-Qaida haben, dass eben Hayat Tahrir al-Sham, als es sich dann vom IS losgesagt hat und von Al-Qaida losgesagt hat, vor 8 Jahren respektive vor 10 Jahren, dann eben nach und nach diese Spitzen der beiden Organisationen an die Amerikaner ausgeliefert hat und eben Koordinaten geliefert hat, wo diese Spitzenkräfte von den Amerikanern mit Drohnen angegriffen werden können. Und wahrscheinlich war das dann auch der Grund, warum Jolani-Shara in Idlib seit 2017 weitgehend unbehelligt leben konnte. Jetzt haben wir die Situation, dass es bereits eine Handvoll IS-Attentatspläne tatsächlich gegeben hat, die vereitelt worden sind durch die HTS in deren neuem Machtbereich. Und bei mindestens einer Aktion, wo der IS offenbar einen schiitischen Schrein in Damaskus angreifen wollte, war es offenbar so, dass die USA der Interimsregierung in Damaskus die Informationen übermittelt haben. Das heißt, eine Organisation, die sich aus dem globalen Dschihad entwickelt hat und dann aber in Richtung, wenn man jetzt die Dschihad-Experten zitiert, die sich seit Jahren mit dieser Gruppierung und anderen Gruppierungen beschäftigen, hin entwickelt hat zum politischen Dschihad. Also wir wollen unser Land aufbauen. Wir wollen, dass es ein neues, gerechtes Syrien gibt. Und alles andere interessiert uns nicht. Wir wollen nicht, dass von Syrien eben Attentate ausgehen in Richtung andere Länder der Region. Und das ist auch etwas gewesen, dass dann natürlich dieses neue Syrien, das seit 2 Monaten existiert, sehr, sehr schnell auch den skeptischeren Nachbarländern nahegebracht hat. Saudi-Arabien, aber erstaunlicherweise auch die Emirate. Und ich glaube, Ägypten war dann so der Nachzügler, als es darum ging, eben Shara zu gratulieren, beziehungsweise das neue Syrien und dessen neue Flagge auch anzuerkennen. Das habe ich ganz kurz versucht, eine Entwicklung zu skizzieren.
Ja, ja, das ist natürlich wirklich ein Weg, den der da so hinter sich gebracht hat. Und der hat ja auch eine ganz andere Art, mit den Leuten zu reden, ne? Also der versucht ja schon irgendwie immer alle einzubinden, wenn er da was sagt.
Das ist jetzt genau die Frage. Wie kompromissbereit und wie pragmatisch sind eigentlich diejenigen, die wir selten sehen, die im Hintergrund operieren? Sein Sicherheitschef, sein Außenminister, das ist so die Kernmannschaft, die er um sich herum hat. Aber wie kann es sein, dass diese Kräfte, die eben zu den Hardcore-Islamisten gehören, zu den Extremisten gehören, die auch in den vergangenen Jahren, auf deren Köpfe eben auch Kopfgeld ausgestellt war durch die Amerikaner, wie kann es sein, dass die zum Beispiel tolerieren, dass Ashara wirklich seine meisten Reden ohne irgendwelche großen Gottesbezüge hält. Also meistens hört er sich, ich würde sagen, nahezu westlich an, weil er eben diese Gottesbezüge vermeidet und sehr rational argumentiert, was eigentlich in arabischen Reden relativ untypisch ist, also die Art und Weise, wie er das rationalisiert, was er vorhat. Und wie weit werden sie auch akzeptieren, dass eben bis jetzt zum Beispiel gemischte Restaurants oder Bars nicht geschlossen worden sind, nicht angegriffen worden sind? Wie weit werden sie es akzeptieren, dass es eben gemischte Bildungseinrichtungen gibt im Rest von Syrien? Anders als zum Beispiel in Idlib, wo es eben Geschlechtertrennung gibt. Das ist jetzt, glaube ich, die spannende Frage. Also wie quasi im Hintergrund die Kräfte den Spitzenmann Ashara auch wirklich walten lassen. Es gibt nach wie vor sehr viele ausländische Dschihadisten, Uiguren, Usbeken. Diese ausländischen Dschihadisten sind auch dadurch aufgefallen, dass sie bis heute an so Straßenaktionen machen, wo sie dann die Leute dazu ermuntern, den Koran zu lesen und die Frauen dazu ermuntern, sich zu verschleiern. Also diese Aktionen gehen nach wie vor weiter. Und mal werden diese Aktionen gestoppt von der HTS, von den HTS-Kräften, also von Asharas-Kräften. Und mal wird das einfach toleriert. Das ist, ich glaube, jetzt so die spannende Frage jetzt für die nächsten Monate, in welche Richtung sich das entwickelt und ob eine echte Läuterung sozusagen stattgefunden hat.
Ich meine, ich glaube, das ist ja so die Urangst der Diskussion in Deutschland. Ne? Egal, mit wem man da redet, da kommt der sofort immer, ja, der tut jetzt nur so und dann wird hintendran der Zügel angezogen und dann sind alle Islamisten.
Ja, ich glaube, man sollte vorsichtig sein, jetzt Syrien zu vergleichen. Wir vergleichen ja jetzt die ganze Zeit mit Afghanistan, wir vergleichen mit Iran 1979. Ich konnte jetzt nach diesem Monat in Syrien nicht wirklich mit solchen Vergleichen arbeiten, muss ich sagen. Ich habe eine Gesellschaft gesehen, für die Bildung einen sehr wichtigen Stellenwert hat. Eine Gesellschaft, die nicht irgendwie tribalistisch organisiert ist durch irgendwelche Stammeszugehörigkeiten, zumindest in weiten Teilen des Landes. Deswegen fällt es mir schwer, solche Vergleiche zu ziehen. Und ich glaube, was bei der westlichen Wahrnehmung auch eine Rolle spielt, ist natürlich die jahrelange Propaganda des Assad-Regimes gewesen, der natürlich versucht hat, jede Opposition gegen ihn als eine islamistische Opposition, als das sind die Radikalen, das wird uns in einen Scharia-Staat führen. Lustigerweise war auch der Assad-Staat von der Scharia geprägt. Also jedes arabische Land ist von der Scharia geprägt, aber es kommt natürlich auf die Auslegung an.
Ja, aber der Assad hat jedem die Hand gegeben. Das war ihm völlig egal.
Der Assad hatte eine schöne blonde Frau und hat jedem die Hand gegeben, richtig. Mhm. Gut, also ich meine, wenn das jetzt unsere Kriterien sind, also ich kenne gefühlt hunderte Muslime, denen ich nicht die Hand gegeben habe und die mir nicht die Hand gegeben haben, die aber trotzdem extrem aufgeschlossene und tolerante Menschen sind. Also ich glaube, diese Episode die ist sehr, sehr selbstbezogen. Es ist also mehr deutsche Nabelschau, als jetzt wirklich zu erkennen, um was es geht in Syrien. Also das würde ich wirklich beiseite legen. Das eine sind konservative Muslime und das andere ist richtige Radikalität und richtiger Fundamentalismus. Und das eine hat mit dem anderen meines Erachtens nichts zu tun. Dieses Narrativ, das Assad geschaffen hat, hat er eben dadurch unterfüttert, dass er Mitte 2011, als die Revolution seit ein paar Monaten angefangen hatte, massiv wirklich hunderte von radikalen Islamisten befreit hat und natürlich in den Kampf geschickt hat. Und das hat sofort Folgen gehabt. Der IS hat sich, glaube ich, im April 2013 gebildet. Neben dem IS, der direkte Konkurrent war eben Jabhat al-Nusra. Das sind diese Männer gewesen mit den schwarzen Flaggen und dem islamischen Glaubensbekenntnis. Und ich glaube, das hat sich einfach so zementiert in den Köpfen, dass die einzige Alternative zu Assad, dem vermeintlich modernen, dem vermeintlich säkularen, eben nur diese radikalen Extremisten sein können. Und dass das natürlich etwas ist, was wir nicht wollen. Und ich glaube, dieses Narrativ muss man eben auch nochmal in Frage stellen und die Komplexität des Ganzen anerkennen und vor allen Dingen auch, was Assad da gemacht hat.
Ja gut, es wirkt ja aber auch manchmal so, als ob Assad so schlimm war, dass das, was jetzt kommt, das kann gar nicht so schlimm sein. Ne? Also das ist ja auch so eine Falle, in die man da reintappen könnte, also wenn man es von allen Seiten betrachtet.
Ja, ist das eine Falle? Ich weiß es nicht. Also ich habe wirklich in diesem Assad-System den Abgrund der Menschlichkeit gesehen. Und ich habe in dieser Region keinen Staat erlebt, der so systematisch Folter angewendet hat, der so systematisch Menschen in Gefängnissen hat langsam, qualvoll sterben lassen. Also es gibt wirklich Folterhandbücher, die dieses System herausgebracht hat. Die Methoden, die mir geschildert worden sind von den Häftlingen in Interviews, die kann ich gar nicht beschreiben.
Von Deutschen mitentworfen, ne?
Ja, genau. Eine Methode nannte sich auch der deutsche Stuhl. Also ich will das gar nicht beschreiben, was ich da gehört habe. Allein das anzuhören, war für mich wirklich fast unerträglich. Aber dieses systematische Brechen von Menschen und dieser Nihilismus, das ist wirklich etwas, das, muss ich schon sagen, einen einzigartigen Charakter hatte. Sowohl das irakische Baath-Regime als auch das syrische Baath-Regime sind sehr grausame Systeme gewesen. Aber ich habe den Eindruck, dass das Ausmaß der Brutalität in Syrien hat nochmal ein Alleinstellungsmerkmal.
Interessanterweise ist Syrien ja nie in den Listen aufgetaucht, wenn man mal überlegt hat, wo könnten totalitäre Regime da sein in dieser Welt. Dann kommt dann immer Nordkorea. Man streitet sich noch über Silicon Valley, ob das totalitär ist. Aber Syrien hat man da eigentlich nie mit reingepackt, interessanterweise. Ist mir irgendwann mal aufgefallen. Und nach dem, was du jetzt da beschreibst, wäre das eigentlich ein ganz klassisches totalitäres Regime, das ja wirklich keine Differenz erlaubt und gleichzeitig aber auch daran arbeitet, das eigene Volk zu vernichten. Also auch das gehört ja damit rein.
Genau.
Vielleicht wenden wir uns den etwas schöneren Dingen mal zu. nachdem du dann nach Syrien rein bist, bist du ja nach Damaskus gefahren und hast dort, wie soll ich sagen, eine feiernde Meute entdeckt.
Feiernde Menschen. Ja, unglaubliche Erleichterung, unglaubliche Freude. Mir ist aufgefallen, dass überwiegend sehr junge Menschen auf der Straße waren, die mir erzählt haben, dass ihre Eltern immer noch in einem Zustand der Fassungslosigkeit und des Schocks sind darüber, dass 54 Jahre der Assad-Herrschaft, also Bashar al-Assad und sein Vater Hafez al-Assad, dass diese 54 Jahre tatsächlich vorbei sind.
Das ist ja eine Lebensspanne wahrscheinlich von vielen gewesen, ne?
Genau, genau. Ich habe auch immer wieder in Interviews erlebt, die Menschen mir also plötzlich in Tränen ausgebrochen sind und gesagt haben, ich habe immer noch Angst, mit ihnen zu sprechen. Wie kann ich das denn gerade machen? Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass die zurückkommen. Das heißt, das wird eine lange, lange Zeit brauchen, bis diese Traumata überhaupt überwunden werden können, weil das ist mehr als ein halbes Jahrhundert. Also es wird mehr als ein halbes Jahrhundert der Aufarbeitung brauchen, wenn das Land überhaupt in den Luxus einer solchen Aufarbeitung kommen kann. Das Land liegt wirklich am Boden, also mit einer Armutsquote von 90%. Die Mehrheit in der Bevölkerung ist auf humanitäre Hilfe angewiesen, die in den vergangenen Jahren immer knapper geworden ist, nach der Pandemie und nach der Ukraine, nach dem Ukraine-Krieg. Das heißt, ich glaube, die allerersten Sorgen, habe ich immer wieder in Interviews gehört, sind wirtschaftliche Sorgen, also wie können wir unser Überleben sichern? Eine christliche Journalistin, mit der ich mich in Damaskus getroffen habe, die unter Assad arbeitete und sozusagen am Rande des Sagbaren arbeiten durfte, die hat mir erzählt, in erster Linie geht es darum, dass diese Menschen körperlich und seelisch in die Lage gebracht werden, dadurch, dass sie versorgt werden, überhaupt in die Lage gebracht werden, ein politisches Bewusstsein zu entwickeln. Dass dadurch durch dieses Bewusstsein dann überhaupt irgendwann mal im nächsten Schritt politische Parteien entstehen. Aber in erster Linie geht es wirklich darum, dass diese Menschen wieder leben können. Also wir sprechen von einem Staat, in dem es nur 2 Stunden Strom am Tag gibt, in den allermeisten Gebieten. Wir sprechen von einem Staat, in dem viele sich nicht täglich Brotfladen leisten können, in dem viele seit 6 Monaten kein Fleisch mehr gesehen oder gegessen haben. Also deswegen ist es das Ausmaß der humanitären Katastrophe und dass wir überhaupt in einem humanitären Notgebiet arbeiten, das ist, glaube ich, bei uns auch so ein bisschen so langsam eingesickert. Einmal durch diese bittere Armut, die wir jeden Tag gesehen haben und einmal dadurch, dass alle im Team ernsthaft erkrankten. Und dadurch auch wir wirklich gesehen haben, okay, wir sind wirklich in einem Notgebiet unterwegs und wir müssen auf uns aufpassen. Also das ist, ich glaube, die allererste Priorität. Das ist das, worauf sich jetzt, glaube ich, auch westliche Länder fokussieren müssen. Ich habe in den ersten Tagen, als ich dort war, auch immer wieder gedacht, naja, es ist ein Risiko, jetzt alle Sanktionen aufzuheben und nicht zu wissen, mit welchen Machthabern man es wirklich zu tun hat. Auch wenn jetzt natürlich Ashara in seiner ersten Rede an die Nation sozusagen gesagt hatte, in dieser Regierung werden alle Farben vertreten sein, wird die wörtlich Diversität Syriens vertreten sein und werden wir darauf hinarbeiten, dass es freie und faire Wahlen gibt. Aber trotzdem bleibt natürlich diese Ungewissheit, ob diese praktischen Schritte eben auch folgen, weil wir wissen nach wie vor nicht, wann diese fairen und freien Wahlen stattfinden werden. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass es zuerst einer Volkszählung bedarf, bis man eben diese Mechanismen auch alle einrichten kann. Aber dennoch möchten wir irgendwie Zahlen haben und möchten wir Daten haben. Auf der anderen Seite aber ist diese Not so groß und so gewaltig, dass ich mittlerweile davon überzeugt bin, dass das allererste, was passieren muss, wirklich die Aufhebung der meisten Sanktionen ist. Man kann Sanktionen sofort wieder einsetzen. Aber ich glaube, um das Land jetzt auf die Beine zu bringen und um es zu stabilisieren, um Kräften wie dem iranischen Regime keine Chance zu geben, denn das iranische Regime hat nach wie vor extrem gute Kontakte zu Milizen vor Ort und schaut natürlich, wie es die Lage ausnutzen kann, um sich selber wieder hineinzumogeln in das Land und könnte eben vielen Männern attraktive Gehälter anbieten, wenn sie denn wieder anfangen, für Iran zu kämpfen. Also allein um diese Faktoren auszuschalten, muss eigentlich sehr, sehr schnell jetzt gehandelt werden von Seiten des Westens und muss es sehr schnell sehr gewaltige Sanktionserleichterungen geben, bin ich überzeugt davon.
Naja, jetzt hat die EU erstmal gesagt, sie macht was, und als es dann soweit war, haben Zypern und Griechenland erstmal gesagt, ja stopp mal, jetzt müssen wir uns erstmal um unseren Beef mit der Türkei kümmern, wenn wir da schon was helfen. Also das scheint ja jetzt nicht so weitsichtig zu sein.
Ja, das ist eine ganz ungute Entwicklung, wenn jetzt vor Ort der Eindruck aufkommt, das sind Sanktionen gegen ein altes Regime, das gefallen ist. Diejenigen, die darunter gelitten haben, müssen das jetzt ausbaden. Also dieser Eindruck ist ein sehr schlechter Eindruck. Mir fällt auch noch was auf. Also im Gespräch mit dieser christlichen Journalistin in Damaskus, die ja einer Minderheit angehört. Die hat immer wieder auch gesagt, hört auf im Westen die ganze Zeit diese Frage der Minderheiten zu betonen. Das gefällt uns hier überhaupt nicht. Und das war für mich überraschend, weil sie eben als Christin das formuliert. Aber ihr Punkt war eben, ihr versucht wieder zu spalten. Während wir hier sagen, wir wollen endlich das, was Assad gemacht hat, nämlich die Minderheiten gegeneinander aufzuhetzen. Das wollen wir endlich überwinden. Und ihr macht aber immer noch diese Zählung. Wenn überhaupt etwas meine Sicherheit garantieren kann, dann ist es eine syrische Verfassung und dann ist es das, worauf wir hier hinwirken werden. Aber hört auf, die ganze Zeit von Minderheitenschutz zu sprechen, weil ihr dadurch diese Assad-Narrative wiederholt. Und das ist ja tatsächlich auch ein großer Schmerz darüber, wie Assad und Iran eben Angehörige verschiedener Glaubensgemeinschaften gegeneinander ausgespielt haben, um selbst eben an der Macht zu bleiben. Also dieser Religionskrieg, ich weiß nicht, was die richtige Bezeichnung von Sectarianism auf Deutsch ist, aber der Konflikt zwischen verschiedenen Glaubensgemeinschaften, das ist ja richtig erst durch Iran und durch Assad entstanden als Machtsicherungsinstrument.
Jetzt warst du bei deiner Reise da nach Damaskus, jetzt hast du schon erzählt, dass um Damaskus herum im Grunde alles zerstört und ausgeraubt ist, also dass da alles weggelootet wurde, was es gibt. Selbst da, wo man ja im Grunde sagen würde, da ist nichts, selbst das wurde noch weggenommen. Das heißt also, Assad hat im Grunde nichts aufgebaut, obwohl es ja immer hieß, er hat die Macht und die Kontrolle und überhaupt. Wie sieht es denn in Damaskus selber aus? Ist das das blühende Leben oder ist das auch runtergerockt?
Nein, also ich habe oft den Eindruck, dass die Zeit einfach 2011 stehen geblieben ist, beziehungsweise es sich massiv zurückentwickelt hat. Also furchtbare Luftverschmutzung. Es gibt Treibstoffmangel und der Treibstoff, den man bekommen kann, ist von minderer Qualität. Um die Stromversorgung einigermaßen zu gewährleisten, ist man auf Generatoren angewiesen. Der Diesel der Generatoren hängt natürlich in der Luft. Das ist extrem belastend in den Städten. Dann kommt noch dazu, dass um sich warm zu halten, und die Winter in Syrien sind wirklich sehr hart, um sich warm zu halten, wird alles Mögliche verbrannt, von Plastik bis hin zu alten Turnschuhen. Das ist, glaube ich, etwas gewesen, was mich sehr geschockt hat. Diese alten Autos, diese Unmengen von alten iranischen Autos, diese Saipas auf den Straßen, die natürlich dann ihren Teil zum Ruß beigetragen haben. Ja, einfach ein Eingefrorensein in der Zeit, also in Zentral-Damaskus. Und Müdigkeit auf den Gesichtern. Erschreckende Müdigkeit, erschreckende Erschöpfung überall.
Das heißt also, der hat im Grunde auch nichts wieder aufgebaut, ne? Der hat nirgendwo investiert.
Nein, also ich habe von einem Neubauviertel gehört, ein einziges, aber die Narben des Krieges sind überall offen und ja, für jeden ersichtlich.
Es wirkt manchmal so ein bisschen auf mich, als ob der wusste, dass das irgendwann zu Ende geht und einfach nur so lange alles ausgeraubt hat, wie es geht.
Das kann gut sein. Das kann gut sein, ja. Was natürlich dann auch den Frust bei den Russen und bei den Türken auch hervorrief, dass er sich eben keinen Millimeter bewegt hat, um zu einer Verhandlungslösung zu kommen. Also um den Machtbereich aufzuteilen. Aber das ist ja das, was er nicht wollte. Er hat ja bis zuletzt davon gesprochen, dass er diese letzten Gebiete im Nordwesten, also Idlib, dann auch einnehmen will.
Ja, schon faszinierend. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter entlang deiner Route. Du bist in das äußerst schwierige Gebiet Golanhöhen gefahren, das heutzutage in Deutschland gerne Pufferzone genannt wird. Oder es gibt dort eine neue Pufferzone, weil der freundliche Staat Israel der Meinung ist, er müsse sich jetzt gegen die Islamisten absichern.
Richtig, also ich bin 2 Tage lang dort unterwegs gewesen, habe mit sehr vielen Einwohnern gesprochen, mit vielen, die ihrerseits Gespräche mit den Israelis hatten. Was ist dort passiert? Seit dem Fall des Assad-Regimes sind die israelischen Streitkräfte in diese, tatsächlich heißt sie Pufferzone, eingedrungen. Diese Pufferzone, die ist 1974 entstanden nach dem letzten syrisch-israelischen Krieg. Wir sprechen von israelisch besetzten Golanhöhen nach diesem Krieg. Der einzige Staat meines Wissens, der diese anerkennt als israelisch, sind die USA. Die haben das damals gemacht unter Biden. Und dann gibt es eben noch eine Pufferzone, die tatsächlich als Grenze quasi erachtet wurde, mit mehreren 10.000 Syrern, die dort gelebt haben. Und dann hat eben Syrien angefangen.
Das heißt, die Pufferzone hat sich jetzt schon wieder ausgeweitet.
Naja, die israelischen Streitkräfte haben eben jetzt diese Pufferzone besetzt, sind an einigen Stellen sogar jenseits dieser Pufferzone aktiv geworden oder immer wieder, sag ich mal, vorgedrungen und dann wieder zurück und immer wieder vorgedrungen. Und ich habe selber auch die IDF vor Ort gesehen, wie sie operiert haben. Also sie sind an uns vorbeigefahren, sie haben Menschen angehalten, Menschen durchsucht. Wir haben mit Bauern gesprochen, deren Eltern damals nach dem letzten Krieg fliehen mussten, also die dieses Vertreibungsthema quasi noch aktiv in Erinnerung haben und die jetzt natürlich Furcht haben, dass das nochmal passieren wird. Das ist vielen Einwohnern passiert, diejenigen, die in dieser Pufferzone waren. Viele sind von den Israelis aufgefordert worden, ihre Häuser zu verlassen. Ich habe mit vielen gesprochen, die jetzt ein paar Kilometer weiter leben, in Kunetra, die halt erzählt haben, dass sie jetzt halt keinen Zugang haben zu ihrer Wohnung, dass Familien auseinandergerissen worden sind und dass sie jetzt eben nicht wissen, wohin. Es gab eine große Unruhe in der Bevölkerung, weil viele gesagt haben, es ist nicht nur das, es ist, wir werden abgehalten davon, unserer Tätigkeit als Kleinbauern nachzugehen. Wir werden immer wieder unterbrochen und durchsucht, weil wir angeblich irgendwelche Waffen hätten. Wir werden einfach ja schikaniert von den israelischen Streitkräften. Das ist eine Situation, also die Erzählungen haben mich oft an die Erzählungen der Olivenbauern im Westjordanland erinnert, in der Westbank. Also es ist wirklich gerade eine ähnliche Situation dort. Ich habe mit vielen, ich nenne sie jetzt einfach mal Dorfälteste, aber das sind diejenigen gewesen, die als Zivilisten einen großen Einfluss dort hatten in den Gemeinschaften und immer noch haben, die als Rechtsanwälte oder einfach Sprecher der Gemeinschaften auch dann dazu auserwählt wurden, mit den Israelis zu sprechen und die mir eben immer wieder gesagt haben, die Israelis hätten ihnen erklärt, seit dem 7.10. hätte sich alles für sie verändert und dass sie eben der Regierung in Damaskus nicht vertrauten. Andererseits, die Bewohner haben mir immer wieder erzählt, dass sie große Sorge davor haben, dass das, was jetzt passiert, nämlich Besatzung, eben Radikale auf den Plan ruft. Und genau das könnte eben zu einer Verschärfung der Lage beitragen. Und ich habe auch immer wieder in den Interviews gehört, das wollen wir nicht und das will sicherlich auch Israel nicht. Das ist also schlecht für Israel selbst, was es da gerade macht.
Obwohl, dann könnte man noch viel tiefer in Syrien Israel verteidigen.
Gut, also wenn das der Plan ist, jetzt fragst du mich wahrscheinlich, wie haben die Interimsfunktionäre reagiert? Natürlich erstmal mit großem Stillschweigen. Und so ganz allmählich, wir haben ein Interview gehabt mit dem Mann, der dann 2-3 Tage später zum Verteidigungsminister ernannt wurde. Der hat einfach davon gesprochen, dass es eine ungerechte Landnahme, eine ungerechtfertigte Landnahme. Das ist unfair, was die Israelis machen. Hat auch immer wieder die Talking Points seines Chefs, Ahmad al-Sharra, wiederholt. Hat gesagt, wir wollen nicht, dass eben Syrien als Sprungbrett für irgendwelche Radikalen missbraucht wird, um Nachbarländer anzugreifen. Wir haben unseren Teil des Waffenstillstandes von 1974 respektiert und wir möchten weiterhin ein Bekenntnis zu diesem Abkommen von 1974. Das ist uns wichtig. Und da ist jetzt die Frage, wie so ein erneutes Bekenntnis stattfinden kann oder wie das reaktiviert werden kann. denn Netanyahu hat es ja für ungültig erklärt. Also nach dem Fall des Assad-Regimes hat er gesagt, Israel bräuchte sich nicht mehr daran zu halten, was völkerrechtlich mindestens zweifelhaft ist.
Ja, also eigentlich funktioniert das anders.
Genau.
Es wird fortgesetzt, genau, was Staaten vereinbart haben, auch wenn es neue Herrscher gibt.
Genau, also große Sorge vor Ort, dass das einfach die Radikalen auf den Plan rufen könnte. Und es hat schon zivile Opfer gegeben. Es hat Demonstrationen gegeben, wo eben israelische Streitkräfte nicht nur Warnschüsse abgegeben haben, sondern wo auch Menschen umgekommen sind, Menschen getötet worden sind. Und es ist eine sehr ungute Situation. Ich glaube, das ist ein großer Unruheherd geben, wenn da nicht Klarheit reinkommt.
Naja, ich glaube, wir haben ja gerade eben schon mal drüber gesprochen. Der Iran hat natürlich immer noch da seine Interessen und der nimmt das sicherlich dankbar auf, wenn er aufzeigen kann. Ja, seht ihr, kaum sind wir hier weg, schon kommen die Israelis und nehmen neues Land.
Richtig, richtig. Das ist natürlich ein enormer Grund für die Iraner, da wieder einzuschreiten, beziehungsweise Kontakt zur lokalen Bevölkerung zu suchen und die anzustacheln, gegen die Israelis vorzugehen. Einwohner haben mir dann, ich habe dann auch gesagt, so ja, aber die Israelis wiederum sagen, es habe irgendwie in den ersten Tagen nach dem Fall des Regimes hätten Syrer die UN-Basen dort gestürmt und hätten Waffen mitgenommen. Und viele haben mich dann ausgelacht und haben gesagt, das sind ein, zwei junge Teenager gewesen, die das gemacht haben. Also es ist nichts, was wirklich ernsthaft diskutiert werden könne. Aber wenn sich diese Situation eben fortsetzt, dann müssen wir uns richtig Sorgen machen. Und bitte füttern Sie nicht die Monster, was ich aus naheliegenden Gründen sehr gut verstehen kann. Ein Vorwurf, der von den israelischen Streitkräften immer wieder gemacht wird gegenüber der Zivilbevölkerung: Ihr habt hier Waffen, wir wollen alle Waffen einsammeln, wir wollen, dass diese Region komplett demilitarisiert wird. Und im Zuge meiner Gespräche dann mit Vertretern der Zivilgesellschaft habe ich tatsächlich Zugang bekommen zu Waffenlagern, wo Zivilisten mir gezeigt haben, welche Waffen sie erbeutet haben von Militärbasen des ehemaligen Assad-Regimes, von Granaten bis hin zu Raketenteilen. Meines Wissens sah das alles aus wie aus russischer Produktion.
Mhm. Interessant.
Das fand ich ganz interessant. Also es war jetzt nicht nur, ich hätte problemlos auch noch mehrere dieser Lager mir anschauen können. Und ich fand diese Argumentation der Bewacher ganz interessant, die gesagt haben, sehen Sie her, wir versuchen das zu sichern. Wir wollen auch nicht, dass das in die Hände von irgendwelchen Spinnern gerät. Aber das sind eben Waffen, die für den syrischen Staat bestimmt sind und nicht für die Israelis. Wir haben seit 1974 versucht, diesen Waffenstillstand zu achten. Es ist kein einziger Schuss von unserer Seite gefallen, der diesen Waffenstillstand verletzt hätte. Und wir bitten eben die Israelis, genau das auch zu beachten und mit einfließen zu lassen in ihre Überlegungen jetzt. Und das fand ich ganz interessant. Also das Vertrauen, dass sie dann eben mir als so zeigen sie das den Israelis als Mittlerin sozusagen entgegengebracht haben und dann auch eben in einer alten Polizeistation eben mir die Zimmer gezeigt haben, wo es überall eben Waffen gibt. Ja. Und wer sie bewacht. Das Ding ist halt, diese Region ist eigentlich den Israelis eher zugeneigt gewesen, denn die Rebellen dort haben die Hisbollah gehasst und die Hisbollah eben, die zur Verteidigung Assads dort war. Und tatsächlich gab es in Zeiten der Assad-Angriffe auf Bäckereien und auf Zivilisten auch Aktionen von israelischer Seite, Brot dorthin zu liefern oder medizinische Evakuierungen zu ermöglichen. Es ist eigentlich, hatten die Israelis ein Stein im Brett bei der Bevölkerung. Aber das jetzt, also diese Absperrungen und diese Besatzung, die sie ja ist, die ruft natürlich extrem viel Misstrauen hervor.
Hast du mal versucht, mit der IDF zu reden, die da rumfährt?
Wir haben das tatsächlich versucht. Also mein syrischer Mitarbeiter, unser lokaler syrischer Informant, der dort lebt und der für internationale Organisationen arbeitet, und ich, wir sind zu dritt zu denen gegangen und haben uns vorgestellt, haben tatsächlich auch einigen Soldaten die Hand gegeben und haben gefragt, ob wir ein Interview bekommen. Im Nachhinein finde ich, das war ziemlich riskant, was wir gemacht haben. Wochen später sind dort französische Journalisten festgenommen worden von der IDF und ist auch Filmmaterial von ihnen dann durch die IDF beschlagnahmt worden. Wir hatten Glück, also uns wurde nur gesagt, haut ab auf Arabisch. Und das haben wir dann auch umgehend gemacht. Unser Kameramann ist hinten geblieben. Er hat auch nicht gedreht, weil er genau wusste, dass das eine sehr riskante Situation ist.
Also drüber reden wollten sie nicht.
Nein, keinesfalls.
Dann haben wir ja im Grunde ja schon mal die Hälfte deiner Route durch, ne? Dann lass uns mal ganz kurz über die Alawiten sprechen. Das ist ja eigentlich eine Gruppe, wo man sagen würde, die sind von Geburt Asadner.
Weil auch die Assad-Familie ja Alawiten sind. Also Hafez al-Assad war eben ein alawitischer Offizier.
So würde man ja denken. Ich weiß ja jetzt natürlich schon, dass es etwas komplizierter ist. Aber ich meine, du bist dorthin gefahren, du hast es dir angeguckt, du hast mit den Leuten geredet. So Assad-freundlich waren die gar nicht, ne?
Nein, tatsächlich nicht. Das war dann die nächste Überraschung. Ich hatte ein Gebiet erwartet an der Küste, an der Mittelmeerküste, wo eigentlich ganz eindeutig eine große Opposition zu dem, was sich gerade ereignet, wahrzunehmen ist. Aber das ist eigentlich gar nicht so gewesen. Ich habe sehr viel Armut gesehen in diesen alawitischen Dörfern. Erschreckende Armut. Also diese Fehlvorstellung, dass sich da jetzt Menschen begegnet, die, weil sie vom Regime profitiert haben, eine bessere wirtschaftliche Situation haben, das habe ich dann nochmal dort quasi neu erfahren, dass das so nicht stimmt. Und ich habe auch erfahren, dass es rund um dieses Mausoleum, wo ich mich mit zwei Alawiten verabredet hatte, die mir erzählt haben, wie gerade die Stimmung in der Stadt ist, das Mausoleum der Assad-Familie, wo Bashars Mutter, der Vater und auch ein Bruder liegt, da habe ich tatsächlich erfahren, dass es nicht nur vereinzelte Rebellen der HTS gewesen sind, die dort das Grab oder die Grabstätte angezündet haben. Also die Gebeine sollen unangetastet sein. So weit wie 1979 im Iran ist man nicht gegangen, dass man alles kaputtgeschlagen hat und das gesamte Mausoleum dem Erdboden gleich gemacht hat und selbst das Grab geschändet hat. Das hat man nicht gemacht. Aber bei dieser Aktion sollen eben auch Alawiten dabei gewesen sein, die aus Rache dafür, dass Assad damals ihre Ländereien in einem wirklich traumhaft schönen Ort, in einer traumhaft schönen Lage konfisziert hat, bei dieser Aktion mitgemacht haben sollen. Das heißt, das, was wir da gesehen haben, diese, sage ich mal, vielleicht 100 Kämpfer, die in diesem Video zu sehen waren, die Feuer gelegt haben, das ist eine zweischneidige Sache gewesen bei den Alawiten. Es war nicht so, dass sie das eindeutig verurteilt hätten, sondern auch sie gehörten eben zu jenen, die unter dem Regime gelitten haben, weil sie sozusagen als Kanonenfutter für das Regime missbraucht worden sind. Viele in hochrangigen Positionen, aber im Grunde eben auch fast noch mehr unterdrückt als der Rest der Bevölkerung und am Boden gehalten. Das heißt, diese massive Unzufriedenheit, die dann zu dieser ganz plötzlichen Kollaps führte, die hat sich mir dann natürlich durch diesen Besuch dann in den Küstenregionen, das hat sich mir dann nochmal verdeutlicht, warum es zu diesem Kollaps gekommen ist.
Das heißt, er hat keine Freunde gehabt, ne? Der Assad irgendwie, könnte man fast sagen.
Ja, das Regime ist, der hat auch unter den Russen und den Iranern am Ende keine Freunde gehabt.
Ja, also ich bin halt völlig fasziniert.
Es gab rege Diskussionen.
Ja. Also ja. Dass er wirklich,
dass er sich so abgeschottet hat.
Und ja, also normalerweise sagt man ja immer, um so ein Land zu regieren, braucht man ungefähr 30% der Leute auf der eigenen Seite. Oh. Und dann gibt es so Länder wie Iran, wo das auch mit 15% funktioniert. Natürlich mit sehr viel Gewalt im Bunde, aber es gibt immer eine Basis. Oh. Und hier sieht man ja irgendwie, dass es schlichtweg gar keine Basis mehr gab. Es gab nur noch Assad und Gewalt und Unterdrückung und es ging so lange gut, bis jeder noch irgendwas rausholen konnte.
Richtig.
Und dann irgendwann endete das scheinbar,
ja,
dieses Rausholen. Dann haben alle irgendwie gemerkt, da gibt es jetzt nichts mehr zu holen. Wir können uns
es gibt nichts mehr. Ja. Richtig. Also dieser Gesellschaftsvertrag oder was auch immer für einen Vertrag, den es da gab, der hat am Ende eben nicht funktioniert. Die Machtübernahme gerade in den Küstenregionen ist größtenteils unblutig verlaufen. Aber natürlich hat es Akte gegeben der Selbstjustiz. Natürlich hat es Akte der Diskriminierung gegeben. Einer der Alawiten, die ich getroffen habe, hat erzählt, sein Onkel ist an einem Checkpoint angehalten worden und geschlagen worden, hat sich den Arm gebrochen. Und also wirklich Akte der Eigenermächtigung, also der Rache. Das hat es gegeben und das gibt es weiter. Aber im Großen und Ganzen ist bis heute diese Machtübernahme wirklich relativ unblutig verlaufen. Ja.
Und die alten Regimekräfte sind ja auch in den Süden dann geflohen, ne?
Die alten Regimekräfte sind an die Küste geflohen. Ich glaube, das Risiko, was es jetzt gibt, ist eben, es gab ja wirklich Hunderttausende, die auf Gehaltslisten standen, aber nicht gearbeitet haben. Und all diese Menschen bekommen heute keinen Lohn mehr. Ich glaube, ich formuliere es jetzt mal salopp, dieses Rumsitzen in den Bergen an der Küste birgt auch ein Sicherheitsrisiko. Also bis wann kann das gut gehen? Bis wann kann das so ruhig bleiben?
Das klingt jetzt fast schon romantisch, ne?
Ja. Ja, und deswegen eben, also wenn wirtschaftliche Möglichkeiten eben geöffnet werden, wenn es wirkliche Möglichkeiten gibt zu Investitionen, dann kann es eben auch für diese Menschen einen Neuanfang geben. Das System, dieses neue System hat ja nicht von einer Generalabrechnung gesprochen, sondern hat eben gesagt, die Spitzenkräfte, die werden wir fangen. Da wird es eine Rechenschaftspflicht geben, aber viele individuelle Folterer, denen wird gar nicht nachgegangen werden können. Was auch nicht ganz zufriedenstellend ist natürlich.
Ich erinnere mich da so ein bisschen an Irak, wo dann auch sehr viele alte soldatische Kräfte freigesetzt wurden damals, die dann ab einem gewissen Punkt in ISIS geendet sind, ne? Weil die auch nichts zu tun hatten und sich von irgendwas ernähren mussten, unter anderem. Was mich so ein bisschen zum Iran bringt, weil der Iran hat ja Assad massiv unterstützt, ne? Also die haben Hisbollah-Leute rübergebracht, die haben ja Assad finanziert. Sie haben aber gleichzeitig auch eine Bevölkerungspolitik betrieben vor Ort.
Ja, und ich glaube, das Ausmaß der iranischen Intervention in Syrien ist uns gar nicht klar. Also wir haben uns gar nicht damit beschäftigt, wie Iran schon bei Ausbruch des arabischen Frühlings sofort seine Hegemonie in der Levante gefährdet sah. Wie Iran 2015, das war damals der Jahre später von den Amerikanern unter Trump dann gezielt getötete Kommandeur der Auslandseinheit der Revolutionsgarden, Qasem Soleimani, eben nach Moskau gefahren ist 2015 und diese russische Intervention auch mitbewirkt hat. Also das ist etwas, was wir irgendwie so gar nicht richtig im Kopf haben. Es gibt Zahlen, die nochmal sehr verdeutlichen, in welchem Ausmaß Irans Regime dort aktiv war. Das sind Zahlen des syrischen Netzwerks für Menschenrechte, SNHR. Das ist eigentlich eine Organisation, die ich auch immer wieder für meine Berichte zitiere, weil ich deren Netzwerk für sehr glaubwürdig halte, die einfach mal aufgezählt haben, welche Organisation für wie viele Tote vermutlich verantwortlich war. Und wir alle erinnern uns natürlich an die öffentlich zelebrierte zur Schaustellung von Tötungen durch den IS und denken, dass wahrscheinlich der IS für sehr viele Tote verantwortlich gewesen ist. Aber in Wahrheit, laut dieser Organisation, sind Assads Schergen und Irans Milizen, die kaum in den vergangenen Jahren voneinander auseinanderzuhalten waren, für 87% der Toten verantwortlich gewesen, während der IS für 2%, die restlichen Rebellengruppen für 3% und Russland für 3%, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, verantwortlich gewesen ist.
Wir reden über 600.000 ungefähr Tote?
Wir wissen nicht genau, wie viele Hunderttausend Tote es gibt. Wahrscheinlich eine halbe Million. Wahrscheinlich unter dieser halben Million 200.000 Zivilisten.
Und 100.000 Vermisste.
Und über 100.000 Vermisste im Moment, ja, die aller Wahrscheinlichkeit nach tot sind. Und das Regime des Iran ist eben die Macht in Syrien gewesen, die also wirklich aktiv an Assads Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung auch mitgewirkt hat. Das, was in Aleppo passiert ist, also wie Qasem Soleimani, der Revolutionsgardenkommandeur, in Aleppo vorgegangen ist, das bleibt unvergessen, glaube ich, in der Seele dieser Menschen dort. Die Belagerung, die Aushungerung dieser Rebellengebiete durch Soleimani und dann eben auch eine gezielte Ansiedlung von Schiiten. Also für Iran, für dieses Regime ist es wirklich sehr wichtig gewesen, gezielt das Schiitentum dort einzuführen, die Praktiken dort zu erweitern und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Sunniten konvertieren zu lassen.
Das haben sie ja unter anderem auch dadurch gemacht, indem sie den Leuten, die konvertiert sind, einfach ein Vielfaches des normalen, in Anführungszeichen, Gehaltes gegeben haben, ne?
Ja.
Also sie haben die quasi für ihre Milizen rekrutiert, haben ein Gehalt X bekommen und wenn sie dann konvertiert sind, gab es einfach nochmal, was weiß ich, fünffacher oder irgendwas. Bis zu zehnfach habe ich sogar gelesen, aber das ist immer sehr schwer über die Zeitschiene nachzuvollziehen. Also das mag zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich gewesen sein. Aber damit hat man, so einen richtigen Religionskrieg dort auch geführt, ne? Und wir haben uns immer auf ISIS konzentriert und gesagt, das sind die Religionskrieger. Aber es gab halt noch weitere.
Der Iran und dann eben auch Assad sind diejenigen gewesen, die den Hass der Religionsgruppen untereinander befeuert haben, durch diese Praxis, Sunniten aus ihren angestammten Gebieten zu vertreiben. Das ist halt etwas, was, ich glaube, im Kampf gegen den IS hat es sowieso einige Ausreißer gegeben, derer man sich erst jetzt bewusst wird. Man hat da zusammen mit Soleimani den IS bekämpft und nicht so richtig wahrhaben wollen, was der Iran on the ground macht. Und erstaunlicherweise ist das nach dem ersten Atomabkommen 2015 ist dann die iranische Einmischung in Syrien noch größer geworden. Also hat sich der Iran noch freier gefühlt, dort nach seinem Gusto vorzugehen.
Hat ja auch mehr Geld gehabt, ne?
Viele Kommandeure haben syrische Uniformen getragen. Viele haben den syrischen Militärs gesagt, was zu tun ist und wo es lang geht. Also sie waren die eigentlichen Befehlshaber. Und ich glaube, dieser Grad der Infiltration und Beeinflussung des Kriegsgeschehens, das ist eigentlich im Westen überhaupt nicht angekommen, bis heute nicht.
Da muss man dann aber wieder sagen, ich habe mir vorhin ein bisschen scherzhaft über Israel und sein Verteidigungsverhalten gefragt. Aber an der Stelle muss man sagen, waren die einzige Checks and Balance gegenüber Iran in Syrien im Grunde Israel, die immer wieder Revolutionsgarden attackiert haben, Waffenlager zerstört haben und so weiter.
Richtig, richtig. Wenn das nicht passiert wäre, dann wären wir heute an einem anderen Punkt. Dann wäre es wahrscheinlich noch nicht zum Kollaps gekommen. Aber ich glaube, diese israelische Vorarbeit über Jahre hinweg, wir haben ja nicht darüber berichtet. Es gab auch keine Bilder meistens. Es gab einfach nur Meldungen. Da ist schon wieder irgendwie was in die Luft geflogen. Da und da ist schon wieder ein Waffenlager attackiert worden von den Israelis. Ohne diese Vorarbeit wäre es jetzt wahrscheinlich auch nicht zu diesem Kollaps gekommen. Und es sind sehr viele Hezbollah-Mitglieder in Syrien auch ums Leben gekommen, was nachhaltig das Kriegsgeschehen jetzt beim letzten Libanon-Krieg im Herbst 2024 beeinflusst hat.
Ja, also ich glaube, da kann man sagen, hat Israel, glaube ich, auch sehr gezielt explizit Hezbollah ins Visier genommen in Syrien, nochmal zusätzlich zu Libanon. Und
ich glaube auch, trotz dieser Aktionen, die wir auf dem Golan sehen, glaube ich nach wie vor, dass für Israel es ein viel günstigerer Zustand ist, Sunniten dort an der Macht zu haben als Schiiten. Also insgesamt hat sich die Sicherheitslage doch verbessert. Auch wenn wir noch von vielen Unbekannten sprechen.
Also im Grunde haben wir jetzt schon wieder viel zu wenig über Iran geredet. weil das so schwer ist, die Tiefe darzustellen. Wenn der Iran in Syrien durchregiert, dann ist es schon fast kein Vasallenstaat mehr, sondern das ist dann so eine Art Iran. Das darzustellen, finde ich immer sehr schwierig und es auch zu erklären.
Wir haben das natürlich nicht beobachten wollen. Wir haben das nicht wirklich in unsere Diskussion mit eingezogen, wer denn die Fluchtursachen in Syrien geschaffen hat. Wer denn irgendwie Staaten so durchdringt, dass sie eben nationale Belange nicht mehr verfolgen, wie zum Beispiel im Irak, wie zum Beispiel im Libanon. Wer sorgt dafür, dass Staaten brüchig werden, so dass eben durch Korruption und durch Patronagenetzwerke und so weiter eben der Staat seine Aufgaben nicht mehr machen kann und wir dann aktiv es mit Menschen zu tun haben, die einfach das Land verlassen wollen. Das ist etwas, was, glaube ich, so als Thema insgesamt immer noch nicht uns richtig tangiert. Ja, oder wir wollen uns nicht damit beschäftigen.
Naja, uns ja vielleicht nicht, weil wir ja jetzt gerade drüber reden, sondern jene, die da nicht hingucken. Und ich finde ja Iran in dem Sinne auch sehr interessant, weil wir sind ja in Deutschland, also man sieht ja gerade auch wieder im Bundestagswahlkampf, da wird sehr stark über die Migranten gejammert und dass da so viele sind und die Flüchtlinge und eigentlich sollen die alle weg und man will das gar nicht haben. Ist ja auch so anstrengend und dann dreht ab und zu einer durch und das ist dann nochmal ein Grund, sie wegzuhaben. Aber dass es uns dann vielleicht auch interessieren sollte, dass so ein Iran Fluchtursachen schafft und diese Leute aus ihren Ländern wegtreibt, die wir ja dann aufnehmen, das wäre ja mal ein erster Schritt zu sagen, warum arbeiten wir eigentlich so hart daran, immer wieder mit dem Iran zusammenzuarbeiten? Sollten wir da nicht uns eher mit Sanktionen befassen? sollten wir da nicht eher dran arbeiten, dass der Iran damit aufhört und nicht ständig auf irgendeine Verständigung pochen? Weil das wäre ja auch ein logischer Schritt. Aber bis hin zur AfD sehe ich erstaunlich viele Iran-Freunde in der Politik, die genau das der dann eben nicht wahrhaben wollen.
Ja, also der Iran braucht nur mit der Nuklearfrage zu kommen, mit der Nuklearbombe zu kommen. Und schon sind wir wieder aktiv an Verhandlungen interessiert. Und die Verhandlungen bleiben eben seit Jahrzehnten so ein Dauerbrenner unserer Iran-Politik. Und wir erachten dieses Regime als Stabilitätsanker in der Region und sehen eben nicht, wie viel Destabilisierung es in Irak, in Syrien, im Libanon, im Jemen geschaffen hat. Aber im Gespräch mit den Menschen kommt das dann immer wieder raus. Also das, wie viel Entwurzelung und wie viel Vertreibung es gegeben hat durch den Iran, durch das Regime.
Kleiner Teaser an der Stelle. Ich hoffe, das Thema nochmal mit Ali Fatollah Nejad zu vertiefen, der ja ein Buch auch über Iran geschrieben hat jetzt, das wir dann als Anlass nehmen, um da nochmal reinzugehen in das Thema. Und wir kommen jetzt hier so langsam Richtung Ende. Das heißt, das letzte Gebiet, das du besucht hast, das waren die, ja, ich nenne sie mal Kurdengebiete. Kann man die so nennen?
Streng genommen kann man sie nicht so nennen. Wieder was Neues gelernt.
Von Kurden besetzte syrische Gebiete? Ich weiß nicht, wie nennt man es denn?
Ja, also die Kurden sind eine Minderheit nach den Alawiten, die zahlenmäßig die zweite Minderheit im Land. Wir reden von 9% Alawiten ungefähr. Wahrscheinlich zwischen 7% und 10% Kurden. Mhm. Sie sind im Land eine Minderheit. Sie sind aber auch in der Region, die sie kontrollieren, eine Minderheit. Denn 70% dieser Region, die sie kontrollieren, wir sprechen von einem Gebiet, das mehr als 25% des Landes ist, sind arabisch, nicht kurdisch. Ich glaube, das ist so ein Verständnisfehler, den man oft macht, dass man denkt, okay, diese Region, das ist jetzt vollkommen kurdisch quasi. Das stimmt aber nicht. Die Mehrheit dieser Region ist arabisch. Ja, interessant. Also ich habe viele neue Dinge gelernt, die mir eben so auch vorher noch nicht klar waren. Es hat damit angefangen, dass erstmal unser Team aus Aleppo, unsere zwei Syrer aus Aleppo gesagt haben, also sie würden bei unserer Weiterfahrt in den Nordosten, da würden sie nicht mitkommen. Das war dann so der erste Schockmoment für mich, als ich dann gefragt habe, warum, ist dann plötzlich vieles ausgebrochen über die Rolle der Kurdenmiliz damals bei der Belagerung von Aleppo, dass wir eben zusammen mit dem Regime den letzten Versorgungsweg damals zugemacht haben. Und dann auch die Anklage, dass eben diese Kurdenmiliz nie auf der Seite der Revolution und der Revolutionäre gestanden sei. Und dann habe ich so einen Moment mitbekommen, wo ich wirklich erlebt habe, wie groß der Graben zwischen den beiden Gruppen ist. Wir haben als Team versucht, innerhalb Syriens die Grenze zu überqueren, also nicht vom Irak in den Nordosten Syriens einzureisen, sondern innerhalb Syriens, was relativ problemlos ging. Aber wir durften dann nicht mehr unsere Fahrzeuge mit den arabischen Kennzeichen verwenden, sondern mussten einmal Fahrzeuge tauschen und eben jene mit kurdischen Zeichen nehmen.
Aber ihr konntet einfach darüber fahren?
Wir konnten tatsächlich rüberfahren durch den Fahrzeugwechsel. Wir brauchten aber kurdische Fahrer. Und diese kurdischen Fahrer haben sich sehr erschrocken, als sie dann plötzlich einen Fahrer von uns gesehen haben, der auf der anderen Seite, also für die SNA-Milizen, auch arbeitete unter anderem. Ich glaube, beide haben sich voreinander erschrocken. Das war ein Moment, der mir nochmal deutlich gemacht hat, okay, wir sprechen wirklich von zwei Gruppen, die sich feindlich gegenüberstehen oder zumindest mit großem Misstrauen gegenüberstehen oder mit großer Enttäuschung gegenüberstehen. Das hat mich erst dazu gebracht, mich mit der Geschichte der Kurdenmiliz zu beschäftigen und mit der Geschichte dieses autonomen Staatsgebildes oder wie auch immer man das nennen mag im Nordosten Syriens. Die Kurdenmiliz selbst nennt es Rojava, also Westkurdistan, also der Name Syrien spielt da überhaupt keine Rolle mehr. Geschichtlich war es mir tatsächlich so nicht klar, dass es unter den Kurden sehr viele Revolutionäre gegeben hat, die gegen Assad eingestellt waren, dass aber diejenigen, die jetzt im Nordosten an der Macht sind, die sogenannte SDF oder syrisch-demokratische Kräfte, an der Spitze dieser SDF stehen die sogenannten kurdischen Volksverteidigungseinheiten, YPG. Diese Miliz, diese YPG, wiederum hat ihre eigene Partei, die sich PYD nennt. Ich benutze die in englischen Abkürzungen. Diese YPG und die PYD, die sind halt extrem in der Nähe der PKK zu verordnen, der kurdischen Arbeiterpartei, deren Führer Öcalan in einem seit Jahrzehnten in einem türkischen Gefängnis sitzt. Mir war in dieser Situation, also ist mir wirklich erst langsam durch die Erklärungen unseres syrischen Teams auch klar geworden, okay, da gibt es eine ganze Historie. Denn während die Kurden per se unter Assad grausam unterdrückt wurden, also keine Bürgerrechte, keine Pässe, keine Möglichkeit, die kulturellen und sprachlichen Rechte auszuüben und vor allen Dingen auch kurdische Revolutionäre sehr grausam unterdrückt wurden, gab es gleichzeitig eine Geschichte des Assad-Regimes mit der PKK. Hat das Assad-Regime tatsächlich die PKK näher gesucht, um gegen den mächtigen Nachbar im Norden, gegen die Türkei, immer ein Druckmittel in der Hand zu haben, wenn es um irgendwelche Territorialstreitigkeiten oder Wasserstreitigkeiten oder sonst etwas geht? Ich habe dann, das war mir auch völlig unklar, dass offenbar, dass die PKK eben auch eine Rolle gespielt hat bei der Niederschlagung eines Massenaufstandes in Hama 1982, brutal niedergeschlagen von Hafez al-Assad. Da haben die offenbar, so der syrische Vorwurf, die PKK, nicht die Kurden, mitgewirkt. Und hat sich der Bruder von Hafez al-Assad, Rifat al-Assad, auch offenbar neben Öcalan abbilden lassen. Also Rifat al-Assad ist derjenige gewesen, der auch damals in diesem System die Drecksarbeit sozusagen gemacht hat und Leiter der Spezialkräfte war. Das heißt, die Klage, die diese revolutionären Syrer hatten gegen die PKK-nahen Kräfte dort, das ist eine sehr alte Klage, die eben auf die 80er, auf die 90er zurückgeht. Und dieses Band zwischen der PKK und Hafez al-Assad ist auch nach der Verhaftung von vielen PKK-Leuten und nach der Auslieferung von Öcalan nie so richtig durchtrennt worden, was dann erklärt hat, dass eben die YPG und ihre Partei in sich so gut im Nordosten etablieren konnten. Das Ganze ging zurück auf eine Art informelles Arrangement zwischen dem Assad-Regime und dieser Kurdenmiliz. Du hältst dich da raus und nimmst quasi meine wirtschaftlichen und meine Sicherheitsinstitutionen und kannst diese von dort aus im Nordosten verwalten. Ich werde an einigen Randgebieten noch vor Ort sein mit meinen Kräften, aber ich lasse dich in Ruhe und die Russen lassen dich größtenteils auch in Ruhe. Du musst mir aber garantieren, dass du die revolutionären Kräfte dort auch unter deine Kontrolle bringst, beziehungsweise Repression ausübst, und ich lasse dich in Ruhe. Das heißt, der Vorwurf der syrischen Revolutionäre ist eben, ja, diese Kurdenmiliz, die hat nie gegen Assad gekämpft. Das kristallisierte sich dann auch immer wieder heraus, als wir zum Beispiel im Nordosten an den Fotos vorbeigefahren sind von den Soldaten der Kurdenmiliz, die im Kampf gegen den IS gefallen sind. Wir haben zum Beispiel keine einzigen Bilder gesehen von kurdischen Revolutionären gegen Assad. Also es gab keine Erinnerung, kein Gedenken an diese Kräfte. Ich habe auch keine syrische Revolutionsflagge plötzlich gesehen. Ich habe, glaube ich, eine einzige ganz kleine Flagge gesehen in Raqqa und das war's. Und die einzige Revolutionsflagge, die ich dann noch gesehen habe, die war in dem Büro des SDF-Oberkommandierenden Maslum Abdi, neben dem Banner der SDF oder der YPG, die beiden sozusagen zusammen. Aber das war wirklich der einzige Ort. Und bis heute hält sich der Vorwurf, dass die Kurdenmiliz eben auch kurdische Revolutionäre eben verfolgt, drangsaliert und getötet hat im Auftrag von Assad. Es gibt Hinweise darauf, dass das tatsächlich so passiert sein könnte. Das ist ein ganz tiefes Misstrauen, das es da gibt, was dazu geführt hat, dass eben die Hälfte meines Teams gesagt hat, okay, wir kommen da nicht mit. Und dann kommt eben meine eigene Beobachtung noch dazu, die auch nochmal für mich eine Neuerfahrung gewesen ist. Ich konnte sehr frei arbeiten in diesem neuen HTS-Machtbereich. Ich denke, ich hatte sogar sehr kritische Themen über das autoritäre Regieren der HTS in Idlib. Hätte ich, glaube ich, auch sehr gut machen können, wenn ich die entsprechenden Augenzeugen gefunden hätte. Da hätte ich das, glaube ich, ohne größere Probleme an solchen Themen arbeiten können. Mir ist aber sofort aufgefallen, dass diese Freiheit, als ich dann diese Grenze überquert hat zum Nordosten, dass ich ein großes Stück dieser Freiheit eingebüßt habe und eigentlich in einem autoritären System bin. Wir hatten natürlich Producer und Fahrer vor Ort. Und es stellte sich heraus, dass eben dieses Team ganz eng verwoben ist mit den Machthabern vor Ort. also mit der Kurdenmiliz, familiäre Verbindungen und so weiter. Die sind alle aus Kobane gekommen und haben uns dann während der Reise begleitet. Und mir ist dann erst klar geworden, Moment mal, ich kann hier unter Anwesenheit dieser Leute, die mit uns fahren, kann ich zwei Interviews machen mit den Kurden, die der YPG nahestehen. Ich kann aber keine Interviews machen mit oppositionellen Kurden. Ich kann auch keine Interviews machen mit arabischen Stammesführern, die gegenüber der Kurdenmiliz misstrauisch eingestellt sind und ihr vorwerfen, dass sie eben während sie gegen den IS gekämpft hat, auch sehr viele Menschenrechtsverbrechen begangen hat. Etwas, über das damals auch Amnesty International berichtet hat oder Human Rights Watch berichtet hat. Und ich finde, und das ist mir während dieser Reise deutlich geworden, wie verkürzt wir eigentlich über diese Region berichten. Also dieses historische Misstrauen müssten wir eigentlich immer mit ein, zwei Sätzen in unseren Agenturmeldungen nochmal thematisieren, damit klar wird, welche Rolle hatte eigentlich diese Miliz und auf welche Geschichte ist das dann auch zurückzuführen. Und warum gibt es dieses Misstrauen? Nun ist es heute so, dass die jetzige Regierung in Damaskus einige sehr versöhnliche Szenen gegenüber den Kurden per se gemacht hat. Der Außenminister hat die kurdische Gemeinschaft im Land auf Kurdisch angesprochen und wertschätzend von ihrer Rolle im Land erzählt und dass sie das Land, dass sie Syrien eben bereichere, dass es unbestritten sei, dass die kurdische Minderheit im Land ihre Sprache und ihre Kultur weiter ausleben könne. Aber ich glaube, das, um was es jetzt geht, das ist eben, wie kann es eine einheitliche Armee geben, wenn die Kurdenmiliz eben sagt, wir möchten nur als Block, als eigenständiger Block an dieser Armee teilnehmen. Also wir möchten uns nicht per se auflösen lassen. Wir möchten das, was wir im Kampf gegen den IS an Macht, an Einfluss, an Gebiet gewonnen haben, nicht aufgeben. Tatsächlich ist es aber so, dass die arabischen Stämme sehr, sehr unzufrieden sind, von der SDF regiert und kontrolliert zu werden. Also sie verstehen auch nicht, warum Schülerinnen und Schüler dort das Porträt von Öcalan tragen müssen bei irgendwelchen Veranstaltungen. Das ist etwas, wo sie dann sagen, okay, wir leben in Wahrheit unter einem autoritären Regime. Und das ist genau das, was wir nicht möchten. Wir sind nicht Assad losgeworden, um dann unter einem Öcalan, der auch gar kein Syrer ist, zu leben. Das ist genau der Kern der Wunde, ne, dass also dieser Kurdenmiliz eben vorgeworfen wird, die Nähe zur PKK, die ja auch nachweislich ist. Also ich habe das vor Ort auch immer wieder erlebt. Das waren nicht nur irgendwelche alten Wandmalereien, die Öcalan gezeigt haben. Also unser Producer vor Ort hat gesagt, ja, das ist alles alt, das ist alles, das wird alles verschwinden. Nein, nein, es waren ganz neue Poster, die da hangen. Ich war dann auch in einem Büro, das sehr wahrscheinlich eben ein PKK-Büro war, wo die Wände voll waren mit Öcalan-Porträts und auch die Funktionäre eben nicht Arabisch gesprochen haben, wo du dann genau wusstest, okay, das werden wahrscheinlich Leute sein, die aus der Türkei gekommen sind oder aus dem Iran gekommen sind, die auf jeden Fall keine Syrer sind dort. Und das ist eben der zentrale Vorwurf. Also machen die jetzt ihr eigenes Ding und dann bestätigt sich, dass sie eben doch Separatisten sind? Oder sind die wirklich bereit, sich auf das eine Projekt einzulassen, nämlich wirklich einen Einheitsstaat Syrien aufzubauen? Und mir ist ehrlich gesagt unklar, wie die Stimmungslage vor Ort ist, weil ich kenne sehr viele Kurden, die sagen, sie wollen diese Kurdenmiliz nicht, sie können sich damit überhaupt nicht identifizieren. Und das ist ein autoritäres Projekt für sie. Und es gibt auch welche, die eben sagen, nein, nein, also wir stehen ganz fest an der Seite unserer SDF-Führung und damit eben auch Menschen, die eben von der PKK beeinflusst werden oder kontrolliert werden, was nach wie vor eben der Fall ist. Und ich glaube, das ist echt schwierig. Also in unserer Berichterstattung haben wir eben oft, das sind die Opfer, aber wir können gar nicht sagen, die Kurden sind die Opfer. Die Geschichte ist einfach viel, viel komplexer. Und wir müssen gleichzeitig auch anerkennen, dass die Kurdenmiliz eben selbst auch mit Autobombenattentaten und Angriffen auf zivile Gebiete eben gegen die vorrückenden pro-türkischen Milizen agiert. Also kurzum, es ist für mich sehr schwierig gewesen, in so wenigen Minuten die ganze Komplexität der Lage darzustellen. Diese Gespräche, die ich hatte mit Vertriebenen, die von pro-türkischen Milizen vertrieben worden sind, da war mir nicht immer, aber oft unklar, ob das jetzt Familien sind von Kurdenmilizkämpfern oder ob das tatsächlich reine Zivilisten sind, die da geflohen sind. Also diese Lage im Nordosten, es ist nicht nur die Lage im Süden mit Israel und den Golanhöhen, es ist auch wirklich die Lage im Nordosten, die eine ganz schwere Bürde ist, glaube ich, für ein neues Syrien. Wie geht man da vor? Wie kann man diese Wunden der Vergangenheit, die da sind, wie kann man die aufarbeiten? Ich hatte im Gespräch mit dem Oberkommandierenden, mit Maslum Abdi, überhaupt nicht den Eindruck, dass da eine Absicht zur Aufarbeitung besteht. Also er ist überhaupt nicht eingegangen auf die Rolle, die die Kurdenmiliz 2016 in Aleppo gespielt hat. Er ist überhaupt nicht darauf eingegangen, dass es eben auch Massenvertreibungen in arabischen Dörfern gegeben hat, die eben von Amnesty zum Beispiel dokumentiert wurden. Das ist eigentlich überhaupt nicht Thema gewesen. Und ich habe mich eben zugleich auch gefragt, okay, wenn ich jetzt hier, also es gibt ja kurdische Medien, die dürfen dort im Nordosten nicht operieren. Das ist, also deswegen muss ich auch aufpassen, wo sind hier meine Grenzen? Ja, vielleicht kann ich beim nächsten Mal nicht einreisen. Aber im Grunde sind das so die offenen Fragen. Was ist das für ein Staat? Ist das sozusagen ein von außen gekommener fremder Staat, der eben auch lange mit Assad kooperiert hat, um die Revolution niederzuhalten? Und geht es um das Interesse aller Kurden oder geht es um ein Parteiinteresse?
Und gleichzeitig haben die da ja eine nicht ganz unwichtige Aufgabe, die bewachen so ein ISIS-Lager, ne? Boah, Gefängnis? Lager? Wie nennt man das?
Genau, das ist jetzt, das sind verschiedene, also es gibt mehrere Gefängnisse und mehrere Lager. Genau. Also das ist natürlich zentral, die Rolle, die dort haben. Und das Thema IS, das wird natürlich auch von der Kurdenmiliz sehr bemüht, quasi um zu zeigen, um der Weltgemeinschaft zu sagen, seht her, wir machen hier eine sehr wichtige Arbeit. Es ist ja auch wirklich unerträglich, also wie der Westen einfach dieses Problem IS denkt, dort in der Wüste begraben zu können. Klein bisschen verwaltet von der Kurdenmiliz. Das ist eigentlich etwas, was absolut nicht sein darf. Also dort muss eigentlich Hand in Hand gearbeitet werden. Das kann nicht nur einfach dieser Kurdenmiliz aufgebürdet werden, die auch, wie ich persönlich vor Ort gesehen habe, als ich dann dieses IS-Lager Al-Hol besucht habe, oft nicht die Mittel hat, um da wirklich zum Beispiel in diesem Camp für Sicherheit zu sorgen. Das ist halt jetzt die spannende Frage, wie geht es mit den amerikanischen Einsatzkräften dort weiter, den 2000 Soldaten, die dort nach wie vor sind. Was hat Trump mit ihnen vor? Was bedeutet das für die Kurdenmiliz, für die YPG? Wenn es zu einem Abzug der Amerikaner kommt, dann ist das natürlich eine schlechte Ausgangsposition für die Kurdenmiliz. Wie wird Ankara sich da jetzt positionieren? Also wird es dann dieses neue Machtvakuum ausnutzen, um dann wirklich nochmal eine Invasion zu starten? Es gibt ja jetzt schon türkische Kampfflugzeuge, die ständig die Stellungen dieser Kurdenmiliz und auch Zivilisten angreifen. Also es ist eine ganz komplizierte Gemengelage und ich weiß nicht, wenn die Weltgemeinschaft wirklich sagt oder wenn die westlichen Nationen wirklich sagen, wir haben Interesse an einem Syrien, dann kann das tatsächlich nur bedeuten, dass es dann auch keinen separaten Machtblock in der Armee geben darf. Wenn jetzt die Kurdenmiliz sagt, wir wollen als eigenständiger Block in der Armee sein, dann werden auch viele andere Gruppen und Milizionäre sagen, wir wollen als eigenständiger Block in der Armee sein und dann macht diese Armee und dann macht der Nationalstaat auch keinen Sinn mehr. Also es ist sehr schwierig aufzulösen. Sehr, sehr schwierig. Aber das ist jetzt wirklich ein sehr heikler Moment, glaube ich, für den Fortbestand dieses Machtbereichs, also und auch dieses, ja, ich kann sagen, autoritären Projekts.
Klingt ja so ein bisschen so, als ob jeder immer doch noch so sein eigenes Ding aktuell dreht, ne? Im Süden gibt es da ja auch den einen oder anderen Protagonisten, der schon unter Assad sich sehr wandlungsfähig gezeigt hat, um es mal vorsichtig zu formulieren. Das heißt also, das jetzt alles wirklich zusammenzubringen bei gleichzeitigen Sanktionen, die ja immer noch da sind und nicht weggehen.
Ja.
Das heißt also, ohne Perspektiven aufzeigen zu können, ist ja eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ne? Was jetzt diese YPG betrifft, kann man ja sagen, denen will ja jetzt im Grunde keiner Waffen geben, damit sie ISIS da besser bewachen können, obwohl sie es jetzt schon mehr schlecht als recht können. Also dafür braucht es ja dann irgendwo auch eine Lösung. Ich meine, der Erdogan wird sich irgendwann mal fragen, also wenn die kaum die Lager bewachen können, dann hält mich ja jetzt hier auch nicht mehr viel zurück. Also hat er, glaube ich, gezeigt, dass er da jetzt kein Kind von Traurigkeit ist in den letzten Jahren.
Ja. Und ich glaube, wir alle warten auch darauf, was Öcalan aus der Haft zu dem Fortbestand dieses bewaffneten Widerstandes zu sagen hat. Er hat sich ja eigentlich angekündigt, dass es da vielleicht einen Stimmungswechsel geben wird, aber noch haben wir nichts von ihm gehört.
Ja, das heißt also, wenn wir mal so ein bisschen versuchen zu gucken, Was wären jetzt die nächsten Schritte, die man aus westlicher Perspektive heraus tun könnte? Dann ist ganz klar, die Sanktionen kann man erstmal präventiv wegmachen und sollte sie dann so wegmachen, dass sie quasi wieder in Kraft treten, wenn irgendwas passiert.
Ja, genau. Also als allererstes würde ich sagen, die Sanktionen, aber es gibt auch Maßnahmen wie zum Beispiel, man eröffnet die syrische Botschaft in Washington wieder, ja, die es bis jetzt nicht gibt.
Ja gut, ich glaube, auf Trump würde ich jetzt nicht allzu sehr.
Ja, also da machen mir doch einige Figuren in dieser neuen Administration, bereiten mir eher Kopfzerbrechen, was ihre Nähe zu Assad und ihre Nähe zu Hisbollah eingeht.
Vielleicht aus europäischer Sicht.
Sind wirklich schillernde Gestalten, ja, aus jede Couleur in dieser neuen Trump-Administration.
Also vielleicht für die, die es nicht wissen, es gibt mit Tulsi Gabbard zumindest einen großen Assad-Fan in dieser Administration. Und naja, da weiß man dann auch immer nicht, wie sich das ausspielt. Also Sanktionen und Hilfsgüter, ne? Und natürlich Hilfe bei der Aufarbeitung, sofern sie denn stattfindet und da, wo sie stattfindet. Ne? Also richtig. Es werden ja sehr viele Knochen ausgegraben. Da kann zum Beispiel Deutschland, hat da eine große Erfahrung, kann da helfen und ähnliches. Also das wären so die low-hanging fruits, wie man es so schön nennt. Ne?
Ja, das ist tatsächlich jetzt das, was sich aufdrängt als erstes.
Was würdest du sagen, so vielleicht als Schlussfrage, hast du Hoffnung? Vielleicht mal darauf runtergebrochen, weil wissen tun wir es ja nicht, aber gibt es eine begründete Hoffnung?
Das war die Frage, die mir als erstes der kurdische Mitarbeiter, als ich da in Ramishli angekommen bin, gestellt hat, der eben auch sehr verbunden war mit den staatlichen Stellen vor Ort, als ich dann gesagt habe, ich habe tatsächlich im Moment mehr Hoffnung als Hoffnungslosigkeit. Da war dann, glaube ich, schon alles gelaufen für ihn. Da konnte er nicht wirklich mit mir übereinstimmen, denn klar ist, dass es natürlich für diese Machtstrukturen da oben nichts Gutes verheißt, das neue Syrien. Nein, aber um insgesamt nochmal auf die Lage zu sprechen zu kommen, das Ausmaß der Verbrechen, der Grausamkeit dieses Assad-Regimes kommt ja erst jetzt richtig zum Vorschein. Wer sich da einlesen möchte, es ist eine erschreckende Lektüre, es ist ein UN-Bericht zu Folter und Menschenrechtsverbrechen in Assad-Syrien, das tatsächlich Anfang Dezember pünktlich zum Fall des Regimes herausgekommen ist, Interviews mit über 2000 Folteropfern und Augenzeugen. Das können wir vielleicht auch verlinken dann. Dann wird das, glaube ich, nochmal klarer. Also dieses Ausmaß ist so dermaßen erschreckend. Diese Dunkelheit ist so massiv, dass ich jetzt natürlich mehr Licht sehe, weil Menschen einfach zum allerersten Mal in ihrem Leben frei sprechen können. Menschen, die an diesem System beteiligt waren, die Leichen verscharrt haben, trauen sich jetzt über ihre Rolle damals zu sprechen. Menschen, denen so viel Unrecht widerfahren ist, können zum ersten Mal wirklich darüber reden und berichten. Also das ist etwas, was, wer Syrien nicht gekannt hat, kann sich das vielleicht nicht so richtig ausmalen, aber das ist für mich etwas sehr Revolutionäres, noch nie Dagewesenes. Und insofern kann meine Bilanz nur eher positiv ausfallen. Es ist eine Momentaufnahme. Ich habe Angst, dass durch die wirtschaftliche Fragilität das Land eben noch weiter auseinanderfallen kann, beziehungsweise neue Milizen wieder entstehen können. Aber insgesamt, wenn ich so Veranstaltungen sehe, wie jetzt kürzlich Syrerinnen und Syrer, die aus dem Silicon Valley gekommen sind und eine Konferenz in Damaskus veranstalten und über künstliche Intelligenz und ich weiß nicht was sprechen und 25.000 Jobs schaffen wollen und sagen, dass es syrische Software-Genies gibt, die sogar bei 2 Stunden Strom am Tag noch Wunderbares leisten können. Wenn ich so einen Aufbruch sehe oder wenn ich sehe, dass Frauen bei ihren Interviews oder bei ihren Treffen mit Ahmad al-Sharr zunehmend auf das Kopftuch verzichten und sich auch ohne Kopftuch mit ihm ablichten lassen, dann sind das für mich eher positive Zeichen. Deswegen schaue ich im Moment wirklich auf die helle Seite. Aber natürlich haben wir über die großen Fragen der Zukunft auch gesprochen.
Ja, also ich glaube, man sollte jetzt vielleicht auch nicht erwarten, dass aus Syrien jetzt so ein Deutschland wird, ne?
Ja, ja. Und ich weiß nicht, in Deutschland hat doch, glaube ich, die Ausarbeitung der Verfassung auch ein bisschen länger gedauert, oder?
Ja, ich glaube, wir sind da gerade noch dran, könnte der Zyniker sagen. Das verhandeln wir jetzt vielleicht auch nochmal neu und dann gucken wir mal, wo wir enden. Aber so ein Start ist ja auch Progress. Ich wollte nur sagen, also man sollte vielleicht nicht mit dieser Brille, da das muss jetzt eine blühende Demokratie werden, da rangehen, sondern ein friedlicher Staat, der an seine Bürger denkt, egal wie er jetzt erstmal dann strukturiert ist, wäre schon mal ganz gut. Also da gibt es ja verschiedene Modelle in der arabischen Welt, die mehr oder weniger schlecht funktionieren. Aber so würde ich versuchen, da ranzugehen. Damit wären wir am Ende der Folge. Guleni Atta, ich danke dir für das Gespräch.
Ganz herzlichen Dank für das Interesse an Syrien. Ich hoffe, es bleibt weiter erhalten in dieser Welt, die von so vielen Schlagzeilen geprägt ist gerade.
Ja, Trump wird sich auch noch um Syrien kümmern. Da haben wir dann wieder ein paar Schlagzeilen.
Ja, das ist die große Unbekannte. Wir warten immer noch auf Signale aus Washington. Ja.
So, in dem Sinne, euch vielen Dank fürs Hören, eine schöne Zeit und bis demnächst mal wieder. Tschüss.
Das war Foreign Times. Außenpolitik ganz nah. Diese Folge wurde unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de. Bis zum nächsten Mal.